Hallo Welt! Das Thema der Woche: Lesbarkeit und Einstiegshürden. Bei genauer Betrachtung ist es gar nicht mal so leicht, digitale Spiele zu spielen. Nicht nur ist eine beträchtliche finanzielle Investition erforderlich, sondern auch ein Grundverständnis der spielerischen Logik. Das Stichwort lautet Gaming Literacy. Im Anschluss an einen Artikel von Aurelia Brandenburg diskutieren wir die Zugänglichkeit digitaler Spiele sowie die Verantwortung von Entwicklerstudios. Außerdem sprechen wir über den Brustumfang von Tifa aus Final Fantasy VII bzw. dem Remake, den Vergleich von Lootboxes mit Überraschungseiern und die Quote weiblicher Personen auf der vergangenen E3. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 145 mit
Natascha Baldoff,
Tobias Glüss
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixel-Diskurs-Podcast für euch da.
Es ist übrigens auch nicht nur Sonntag, sondern auch schon die ganze Zeit Gay Bride Month und gestern war in Marburg
Gay Bride.
Ja. Auch nicht schlecht. Oh ja, Gay Bride Month.
Ja, die Homo-Braut.
Nee, nicht quasi. Bride, sondern Bride im Sinne von
Pride.
Stolz.
Pride. Harte und weiche Konsonanten,
Pride.
Tobias.
Es gibt doch Leute,
ein P.
Tut mir leid, ich komme aus Hessen. Ich bin froh, wenn ich ein T hinter das Is mache.
Ja.
Und gestern war CSD oder CSD in Marburg.
Habe ich gar nicht so mitbekommen, tatsächlich.
Das ist ja auch gerade gleich noch.
Ja.
Ach so.
Um
ach so, okay, gestern,
wir sind
weil
ja
wir
auch am Samstag.
Ja, klar, wir sind am Samstag, ja.
Natürlich. Zack, und die Illusion ist dahin. Wir sind nicht live am Sonntag in euren Ohren oder am Montag, wenn ihr uns einschaltet. Obwohl ich das immer noch sehr schön finden würde.
Wenn was passieren würde?
Wenn wir zeitversetzt live für die Leute casten könnten.
Zeitversetzt live. Das ist irgendwie so ein Widerspruch in sich.
Ja klar, deswegen funktioniert es ja auch nicht.
Also eine mediale Kontradiktion. Natascha.
Ja, Stefan.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, finde ich auch.
Wie ist es dir ergangen?
Es war wunderbar. Ich saß so in dieser Klausur rum, habe 3 Stunden tatsächlich nichts gemacht, weil nicht mal jemand auf Toilette musste. Ich saß einfach so da und habe diese 4 Studenten beaufsichtigt.
4 waren das nur?
Ja, es waren nur 4. Das heißt, es war wirklich nicht besonders viel Arbeit.
So.
Und ja.
Ich habe mir das vorgestellt wie so ein riesen Klausursaal.
Nein, es waren nur 4.
Ach so.
Ja,
die HFH ist ja eine Fernhochschule, an der man berufsbegleitend studieren kann. Und wir hatten 3 Prüflinge, die irgendwie Pflegewissenschaften oder Gesundheitsmanagement oder sowas gemacht haben. Und dann noch eine soziale Arbeit. Das sind ja nur kleine Gruppen. Weil Gießen ist jetzt auch ganz neu als Standort und so.
Hast du denn in der Zwischenzeit auch die Möglichkeit gehabt, dich mit Vambrace etwas weiter zu beschäftigen?
Ja.
Das ist ja sozusagen die fragmentierte Rezension, die du vor 3 Wochen, glaube ich, begonnen hast.
Vor 2 Wochen. Ich habe vor 2 Wochen gefehlt.
Vor 2 Wochen, ich habe letztens nochmal reingehört.
Ja, okay. Ja, ich musste natürlich ein bisschen zwangspausieren wegen dieser Armgeschichte. Wie man sich erinnert, hatte ich ja doch einen entzündeten Nerv und konnte dann leider nicht ganz so viel machen. Aber ich habe es mittlerweile tatsächlich geschafft, mich zum ersten Boss vorzuschlagen mit diversen Teamkombinationen und 5 Millionen Mal sterben. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich ausgerechnet in diesem Versuch bis zum ersten Boss vorgekommen bin, weil da nämlich kurz vorher leider einer aus meinem Team verendet war und wir dann in Unterzahl gekämpft haben. Und ich dachte so, nein, warum ausgerechnet jetzt? Dementsprechend ist das natürlich ganz mächtig in die Hose gegangen. Wir wurden geplättet, also auf allerhöchstem Niveau.
Musst du dann auch wieder von vorne?
Natürlich, ich muss dann auch ein komplett neues Team casten.
Ah ja.
Was dann auch immer, deswegen gucke ich immer, dass keiner stirbt, wenn ich gerade mal so eine gute Kombination zusammen habe. Weil jetzt das Team, mit dem ich jetzt unterwegs bin, gefällt mir nicht ganz so gut wie das, was ich vorher hatte. Und deswegen ist es halt immer ein bisschen blöd, dass immer, wenn jemand stirbt, man sich quasi erstmal wieder ganz neu reinfinden muss, weil die können dann auch wieder andere Sachen und das spielt sich dann wieder anders und bis man da dann wieder so richtig drin ist. Es ist halt sackrig schwierig, aber es ist trotzdem toll und ich werde auch weiter dranbleiben.
Ja, hast du die Frustrationsschwelle gewissermaßen überwunden?
Ja, weil mittlerweile bin ich da tatsächlich ganz abgebrüht auch. Ich weiß schon, wenn ich losziehe, ich ziehe so lange los, bis hier halt entweder die Health Pots ausgehen oder die Vigor Pots. Ja. Und dann gehe ich zurück. Und das mache ich wahrscheinlich erstmal so 300 Mal, bis ich genug Sachen gelootet habe, um einen anständigen Vorrat an Pots zu haben. Und dann gehe ich wieder für die Quest Completion. Also ich bin da mittlerweile so, dass ich sogar schon teilweise einfach ausziehe, einfach nur um
Um zu farmen.
Und dann meistens sind das aber dann lustigerweise genau die Tries, in denen man am meisten Glück hat und kommt irgendwie in die wenigsten Kampfebenen und kommt dann so total absurd weit. Und wenn man dann wirklich so einen Try macht, wo man sagt so, ich habe jetzt alles, ich bin bereit, ich ziehe aus, den Boss zu erledigen, ja, dann muss man irgendwie ständig kämpfen und muss dann nach der Hälfte wieder zurück, weil dann doch wieder die ganzen Pots leer sind und
ich habe da eine Frage, die sich mir aufdrängt. Und zwar, Vambrace hatte ich mir schon als auch ein bisschen storygetragenes Spiel vorgestellt. Hat es denn überhaupt, also gibt es ein hypothetisches Ende dieser Erzählung? Weil ein Roguelike ist ja eigentlich Open End. Ja,
also ich
ja
hoffe, dass es ein Ende gibt. Ich weiß, dass ich jetzt diese böse, entwischte Frau fangen muss. Und das ist ja momentan meine Quest nach wie vor. Also es gibt schon eine Story. Ob das jetzt ein Ende hat, kann ich dir natürlich nicht sagen, weil so weit bin ich ja immer noch nicht, aber
die böse, entwischte Frau.
Ja, ich glaube, sie heißt Isabel. Irgendeine, die da gefangen genommen wurde und die ist dann abgehauen und man vermutet, dass sie so mit den Bösen da zusammenarbeitet und deswegen muss man die jetzt wiederfinden.
Eine recht klassische Fantasy-Trope eigentlich, ne?
Ja, ist ja auch eine Fantasy.
Ja.
Ich habe auch noch eine Frage, die mir auf der Zunge liegt oder auf dem Herzen. Was ist denn der Reiz, beziehungsweise wenn du sagst, du findest es mittlerweile ziemlich toll, warum sollte man das spielen und sich durch dieses dunkle Tal der Tränen durchwagen?
Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einfach, also Leute, denen liegt das. Ich spiele ja auch nur RPGs und auch größtenteils ja auch MMOs und da das Farmen gehört für mich einfach völlig dazu, so ich stehe morgens auf, mache mir meinen Kaffee und dann setze ich mich erstmal hin und grinde meine Daily Dungeons durch, so die ich auch schon 1000 Millionen Mal gemacht habe, aber man macht es halt einfach trotzdem, weil man braucht ja auch Geld und Items und dies und das und deswegen ist das für mich so, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für mich, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt halt hier mal 150 Farmruns, bevor ich es dann wieder richtig versuche.
Erinnerst du dich noch daran, wie geschockt du warst, als wir da vor 4, 5, 6 Wochen irgendwie darüber gesprochen haben, über so Arbeitslogiken in Spielen?
Ja,
so
Gamification.
Und, warum macht man das? Und ich bin jetzt geschockt, wenn du sowas erzählst.
Ich mache morgens meinen Kaffee, dann gehe ich auf die Arbeit, dann farm ich ein bisschen und dann fahre ich auf die Arbeit.
Ja, genau.
Dungeons, die habe ich schon 400 Mal gemacht, keine Ahnung. Das ist zum Beispiel, also aber das ist jetzt, was wir nicht nochmal näher thematisieren müssen, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, also, ja. also diese Arbeitslogik. Stattdessen, Tobi, was hast du denn eigentlich gespielt innerhalb der letzten Woche?
Ja, ich war zwischendurch auch so ein bisschen farmen und bin dann morgens aufgestanden, habe meine Katze gefüttert.
Du hast keine Katze.
Doch, sie heißt Vincent und sie hat ein wunderschönes rotes Feld und dann bin ich unterwegs gewesen und dann war ich auf dem Eierfest und habe aber verloren. Und
warst du nicht schnell genug, die Eier einzusammeln?
Mhm. Ja, Stardew Valley.
Ah, okay.
Ja, das habe ich ein bisschen gespielt und Just Dance. Also Stardew Valley brauche ich, glaube ich, nicht drauf eingehen. Da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen.
Ja.
In den Analogien des Podcasts. Aber Just Dance habe ich noch einen neuen Punkt mit dabei, nachdem ich mich da jetzt so ein bisschen reingefunden habe in die andere Tanzweise als bei Dance Dance Revolution. Wir kommen also mal wieder zum Sport. Bin der Sportteil. Was mir aufgefallen ist, wenn man dann langsam so die Logik raus hat, dann ist es doch relativ einfach und die Tanzschritte sind auch so aufgebaut, dass relativ viel auch wiederholt wird. Also dass selbst wenn du den Song überhaupt nicht kennst, wirst du nicht komplett schlecht sein, also ich meistens mindestens 3 Sterne, selbst wenn ich mich nicht anstrenge, weil du dann halt irgendeine Bewegung siehst und die wird dann halt einfach nochmal gemacht und nochmal gemacht. Dann kommt irgendeine Bewegung dazwischen, die nicht wirklich viel schwieriger ist. Und dann ist halt auch irgendwann klar, okay, jetzt kommt die gleiche Bewegung wieder. Und meine Hoffnung war ja auch so ein bisschen, ist es für mich ein Workout, so morgens aufstehen, erstmal eine Runde Just Dance spielen. Und B aber, dass es wirklich mal ein Tanzspiel ist, was dir auch so ein paar Tanzschritte in Anführungszeichen beibringt, sodass wenn du irgendwann abends so in der Disco stehst und dir denkst, oh cool, das ist Britney, work bitch.
Das passiert mir ständig.
Also ich möchte auf jeden Fall Also wir machen einen Tanzbattle auf Leben und Tod, haben wir festgestellt. Und ich habe gestern schon eine Challenge ausgesprochen, nämlich zu Bad Romance von Lady Gaga in der Extreme Version. Und das wirst du natürlich meistern. Aber dann möchte ich auch, wenn wir das nächste Mal irgendwie feiern sind und dieses Lied läuft, dass du anfängst, bitte diese Choreo hinzulegen auf dem Dancefloor. Das wäre toll.
Ich weiß noch nicht, auf was ich mich da eingelassen habe.
Tja, ich habe dich gewarnt.
Hab persönlich zwar nicht so wirklich viel Zeit gehabt.
Hast du mich gefahren? Ich lach dir ins Gesicht.
Ach Gott, die Hyänen.
Oh, ich habe den neuen noch nicht gesehen. Nee, aber das ist so mein Eindruck von Just Dance. Und was ich letzte Woche ja schon gesagt hatte, das mit dem Handy ist auf Dauer halt nervig. Aber daher kommt dann halt wahrscheinlich auch, dass die Sachen ziemlich einfach sind, damit du halt mit Freunden das direkt starten kannst und es nicht darauf ausgelegt ist, dass du irgendwie eine Stunde lang das spielst. Ich werde mir da schon dann auf Dauer auch die Kamera besorgen und bin dann mal gespannt, wie da so das Tracking ist, ob ich dann auf einmal noch besser bin.
Ich weiß nicht, woher es kommt, aber Just Dance reizt mich irgendwie so gar nicht.
Oh, du hast es noch nie gemacht, wenn du irgendwie betrunken oder angeschickert auf irgendeinem Hauspartyabend plötzlich dieses Spiel auspackst und dann irgendwelche betrunkenen, schlaksigen Männer ohne Koordinationssinn Cotton Eye Joe von Rednecks tanzen und das ist einfach ein großer Spaß. Also ja. Ich glaube, Just Dance ist ein Partyspiel. Also,
aber ich will ja keiner der betrunkenen, schlaksigen Männer sein.
Ich wollte gerade sagen, du hast ihn so ein bisschen angeschaut wie so eine Schlange ihr Futter. Wenn er so große, schlaksige Männer irgendwann zu Cotton Eye Joe spielen.
Also ich bin dafür, glaube dass du einfach mir. Mitmachst.
So ein bisschen wie K, die Schlange.
Ich habe in der letzten Woche mich natürlich mit Schlange. Rage 2 beschäftigt, bin also auch durchgekommen.
Ja, Rage 2. Bevor die uns hier...
Also Rage 2 ist auch nicht unbedingt die wahnsinnig eindrucksvollste Erfahrung meines Lebens gewesen. Ich war überrascht, dass trotz der Tatsache, dass die Erzählung grundsätzlich eher so schmalspurig ausfällt, sie es trotzdem schaffen, dass das Ende enttäuscht. Das ist schon eine Kunst. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich zu Rage 2 sagen soll. Ich würde sagen, das Einzige, also wenn man wirklich, wirklich auf Shooter steht und wenn man großen Spaß daran hat, für viele Stunden an einer, also wirklich jetzt sehr gut gemachten Shooter-Mechanik zu partizipieren und Hunderte, möglicherweise gar Tausende von Personen über den Haufen zu schießen und immer wieder dasselbe zu machen, dann ist das schon toll, dann gibt Rage schon einiges her in seiner Kernmechanik, aber weder in der offenen Welt, noch in der Erzählung, noch in dem, also auch das Environmental Storytelling ist so gut wie nicht vorhanden und es hat einfach nicht viel jenseits einer Shooter-Kernmechanik zu bieten, was tragisch ist in Anbetracht der Tatsache, dass diese Mechanik ja von id Software entscheidend irgendwie, ich weiß nicht, ob mitentwickelt oder tatsächlich unter Beratung von id Software entstanden ist. Und Avalanche Studios, die den Hauptteil des Spieles übernommen haben, einfach nicht das gleiche Qualitätslevel erreichen können.
Wo du das gerade sagst, hast du darüber eigentlich schon mal nachgedacht, wie viele Leute du in manchen Spielen schon über den Haufen geschossen, assassiniert natürlich oder andersweitig um die Ecke gebracht hast?
Ja, es gibt in Uncharted 4 sogar eine Trophy dafür. Ludonarrative Dissonance heißt es, wenn du mehr als, ich glaube, 5000 Gegner erschießt oder sowas.
Ja, in Uncharted muss ich nämlich auch gerade denken, weil gerade bei Uncharted habe ich zwischendurch gedacht, du bist dann irgendwie so auf der Suche eigentlich nach so schönen alten Städten und sowas und bist ja eigentlich so eine Art Archäologe und bringst dabei aber irgendwie unglaublich viele Menschen um und dann denke ich mir immer so, auf der einen Seite denkst du dann so, ist so das Bild von dem Happy End von Uncharted, wie es vielleicht sein könnte und auf der anderen Seite ist so ein Leichenberg, der quasi das Ganze, also dafür notwendig war so.
Leichen pflastern seinen Weg, ja, das ist in der Tat der Fall. Es gibt da ja auch durchaus Spiele, die das ein bisschen subversiv angehen. Ich erinnere mich an ein Spiel, in welchem man sozusagen eine Reinigungskraft spielt, die auf einer Weltraumstation putzt, auf der eine Schlacht stattgefunden hat und man die ganze Zeit nur irgendwie Gedärm und Blut entfernt.
Ja, das ist
Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, das war irgendeine Mod, glaube ich, auch oder
das
so, ne?
Das ist, glaube ich, eine Portal- oder eine Half-Life-Mod gewesen.
Irgendwie so, ja. Ja.
Oder
ich habe auch Unreal.
Ich habe auch ein Spiel mitgebracht, ohne Schießen. Auf jeden Fall sowas. Ja, noch einen kurzen Gedanken, um das abzuschließen. Das hatten sie auch mal bei Robot Chicken. Haben sie Star Wars nachgespielt und dann hast du immer gesehen, wenn jemand von den Stormtroopers gestorben ist, dass Leute dann zu Hause saßen und, oh mein Gott, Joe! Weil ich denke dann immer an die Familien von diesen Leuten.
Aber die sind doch geklont.
Ja, die Klone haben auch Familie.
Wie denn? Die Reagenzgläser?
Nein, die finden eine Partnerin, sag mal.
Die haben doch, also die sind doch jetzt nicht so angelegt, dass die jetzt ein. Ich weiß, das ist schon der Witz.
Ja, das ist der Witz an der ganzen Geschichte.
Ich habe Depression Quest gespielt. Von Zoe Quinn, Patrick Lindsay und Isaac Shankler von 2013.
Das klingt gleichzeitig interessant und traurig.
Ist es auch. Ist es auch. Ist das ein Begriff, Depression Quest? Eines der einschlägigsten Spiele im Bereich, ich sag mal, Autopathografien. Zoe Quinn ist mit Sicherheit ein Begriff, zumindest im Kontext dieser ganzen,
Gamergate-Eskalation.
Und Depression Quest ist sozusagen von jenen drei Personen eine autobiografische, wenngleich doch auch fiktiv überformte Erzählung über das Leiden an Depressionen. Ich habe das natürlich im Kontext jetzt meines Promotionsvorhabens gespielt. Und das ist, könnt ihr euch so vorstellen, das ist eigentlich ein Text-Adventure, basierend auf der Twine-Engine. Ja. Und man spielt eine junge Person, deren Geschlecht auch nicht genauer spezifiziert wird, Mitte der 20er, und also Mitte ihrer 20er Jahre, ne, also nicht in den 1920ern, und die sich so durch einen lästigen Daytime-Job kämpft und auch in so einer bisschen wankelmütigen Beziehung steckt. Man hat Entscheidungsmöglichkeiten, um die Erzählung zu beeinflussen, aber der interessante Twist daran ist eben, da man ja unter einer schweren Depression leidet, ist es so, dass die Handlungsmöglichkeiten, die einem möglicherweise als physiologisch gesund erscheinen würden, sind dann zwar angezeigt, aber durchgestrichen, sodass man sie nicht wählen kann. Und dass du dann zum Beispiel in so einer Situation bist, dass deine Partnerin dich fragt, ob du auf eine Party mitkommen möchtest, aber die Möglichkeit zu sagen, so ja, ich schiebe jetzt irgendwie meine Gefühle so ein bisschen beiseite und gehe einfach mit, ist dann ausgestrichen, sodass es nicht geht. Und dass du irgendwie dann ja nur noch wählen kannst zwischen, ich überlege mir irgendwie eine Ausrede, um sie nicht zu enttäuschen, oder ich sage einfach, was ich habe keine Lust und solche Geschichten. Es ist ungefähr 2 Stunden lang, etwas länger möglicherweise, 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie schnell man liest, weil es besteht fast nur aus Text und es ist sehr viel Text, der zu lesen ist. Und hat mich durchaus schon erreicht. Also es hat schon, ich kann ihm eine gewisse Eindrücklichkeit oder Eindringlichkeit nicht absprechen. Depression Quest. Gibt's kostenlos zum Runterladen, läuft auf allen möglichen Rechnern, die Rechner sind.
Ja, ist ja nicht so grafiklastig.
Ja, es gibt kleine Bildchen tatsächlich und es gibt ein bisschen melancholische Musik.
Ah, das ist immer schön.
Genau, aber ansonsten ist es tatsächlich reine Beschreibung.
Ja, klingt aber auch nach einem wichtigen, interessanten Spiel, weil ja gerade die Awareness und Akzeptanz auch von Depressionen als Krankheit nicht so stark vorhanden ist.
Das ist es. Es war gerade 2013, war das halt auch noch im Bereich der Spielkultur noch nicht so etabliert, dass quasi so pathobiografische Erzählungen so eine große Rolle gespielt haben. Und Depression Quest hat auf jeden Fall da eine Schneise geschlagen, ja. Das auf jeden Fall.
Ja. Was noch ganz interessant ist, einfach nur kurz als Hinweis, ich verlinke es mal, ist die Take-This-Kampagne. Das ist eine Hilfsorganisation für sowohl Gamer als auch Leute im Gaming-Entwicklungsbereich, wenn man den Begriff Gamer und Gamerin benutzen möchte, aber jetzt einfach mal, um so Leute, die spielen, zu erreichen, die halt zum Beispiel auch mit Icons und so weiter, die an Legend of Zelda angelegt sind, weil Take-This ist ja die berühmte Szene.
Ja.
Link sein Schwert bekommt und die versuchen halt möglichst viel auch Unterstützung für Menschen mit psychischen Krankheiten zu liefern. Da können wir auch irgendwann mal versuchen, ein Interview mitzumachen.
Lieb gern.
Würde ich ziemlich spannend finden. Müssen wir mal auf unsere Liste schreiben, vielleicht kümmere ich mich einfach mal darum.
Lieb gern, tu das ja.
Ich kümmere mich mal darum.
Wenn ich nochmal mit was Erfreulicherem reingrätschen darf.
Nein. Bitte rette uns aus der Traurigkeit.
Ja,
aus
der Niedergeschlagenheit. Ich rette euch mal aus der Depression. Ja,
ich da raus.
Wow. Ich habe nämlich noch was total Wichtiges vergessen, was ich letzte Woche gespielt habe. Nämlich das neue Sims 4 DLC.
Inselfieber oder wie es heißt.
Inselleben ist endlich draußen. Und das habe ich natürlich auch gespielt. Ich habe mich gestern den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt. Man kann mehr Menschen spielen und so. Und das ist total super und überhaupt nicht depressiv. Man lebt auf so einer total tollen Insel und man kann sich dann auch aussuchen, ob man ein guter oder ein böser Meermensch sein möchte. Also mehr in die Richtung Ariel, die kleine Meerjungfrau oder doch eher die böse Sirene. Und das ist so toll. Das wollte ich nochmal als kleine Empfehlung für die Sims-Freunde da draußen rausgeben.
Wie viel lohnt kostet sich das denn, dieses Add-on? Weil die machen ja immer so teure
ich
Add-ons.
40. Also ich glaube, wow. Die Gameplay-DLC kostet, glaube ich, immer 40.
Oder lohnt 50. Es sich?
Oh ja, total. Also die meisten habe ich mir tatsächlich im Sale gekauft. Das Einzige, was ich mir sonst bisher vollpreisig gekauft habe, war das Haustier-Accessoire-Pack, weil das musste natürlich sein, weil ich mag Haustiere. Und und das jetzt, weil ich das ganz toll fand, weil das sowas ganz anderes ist. Sowas habe ich bisher bei den Sims noch nicht gespielt. Und lohnt sich, ist toll. Kaufen. So.
Kaufen.
Hashtag not sponsored.
Wow. Okay, ich glaube, wir bewegen uns lieber langsam, aber sicher.
In die Presseschau. In
die. Pixeldiskurs, Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1.
Final Fantasy VII Remake. Nomura spricht über Tifas Brustumfang, neue Kreaturen und Schauplätze, erschienen auf bladecentral.de von Ben Brünninghaus. Allerdings auch auf verschiedenen anderen Seiten. Es gab nämlich ein Originalinterview, das aus dem Japanischen anscheinend wörtlich übersetzt wurde. Dazu sagt uns gleich noch Natascha mehr. Mhm. Das nämlich dann auf gamematsu.com erschienen ist, aber in den deutschsprachigen Seiten ist es zum Beispiel auf Play Central nochmal diskutiert worden. Es gab nämlich neue Infos zum Final Fantasy VII Remake, das, wie wir wissen, in zwei Teilen rauskommen wird und auch
drei Teilen, dachte ich.
Ich habe bis jetzt was von zwei Teilen gelesen.
Okay.
Dass sie zwei Blu-ray-Discs brauchen.
Ach so, aber das ist für den ersten Teil. Der erste Teil besteht aus zwei Blu-ray-Discs.
Das kann sein.
Und der zweite Teil dann vermutlich aus vier Blu-ray-Discs.
Sie arbeiten zumindest gerade an einem ersten Spiel, was rauskommt, und gehen dann über in den nächsten Teil.
Genau.
Wahrscheinlich ist es eine Never-Ending-Story.
Der erste Teil spielt nur in Midgar. Und der zweite Teil wird wahrscheinlich dann auch erst auf der nächsten Konsolengeneration erscheinen.
Genau, und es gibt jetzt neue Informationen, unter anderem über dunkle, fiese Kreaturen, aber was jetzt so ein bisschen der Headline ja war und auch von verschiedenen Leuten rezipiert wurde, war eben der Charakterdesign von Tifa, wo dann die Info war, wir werden den Brustumfang beschränken aufgrund unserer Ethikabteilung. Da hätte mich persönlich nochmal interessiert, was die Ethikabteilung eigentlich genau gesagt hat, mit was sie das begründet haben. Und es wird dann so sein, dass Tifa einen eher athletischen Körper erhält und quasi so eine Art Sport-BH trägt und ein weißes Top.
Ja, ich finde es erstmal überhaupt bemerkenswert und interessant, dass Square Enix also eine Ethikabteilung hat, die sich auf sowas spezifisch fokussiert. Ich hatte ja mal vor Jahren schon vorgeschlagen, dass das unbedingt erforderlich ist, dass es eigentlich so interne, aber zugleich unabhängige Ethikabteilungen, also beispielsweise vom Marketing unabhängige Ethikabteilungen geben sollte, die dann einfach irgendwie, wenn jetzt jemand ein Studio ein Spiel produziert, die da so einen Blick drauf werfen und einfach dann irgendwie mal so herausarbeiten, ohne das unbedingt normativ zu werten, aber herausarbeiten, was stecken da so für Implikationen eigentlich drin, sodass man sich als Studio dessen gewahr werden kann und gegebenenfalls darauf reagieren kann.
Ja, wobei, was ich dabei interessant fand, inwiefern sich aber vielleicht auch einfach Schönheitsideale verändert haben, zumindest in dem westlichen Markt, und so ein athletischer Körpertyp auch eher das ist, was vielleicht auch den Käufern dann doch wieder entspricht. Also inwiefern diese Ethikabteilung-Argumentation eigentlich vorgeschoben ist.
Ich werfe an dieser Stelle einen Kotaku-Artikel von Brian Ashcraft ein, der gestern erschienen ist. Der heißt What Tetsuya Nomura Actually Said About Tifa's Breast in the Final Fantasy VII Remake. Und da wird dieses Interview aus dem Japanischen Wort für Wort übersetzt und dabei kommt dann raus, ja, sie soll einen athletischeren Körper bekommen, aber niemand sprach davon, irgendwie ihre Brustgröße zu reduzieren. Sie hat halt nur entsprechend jetzt, wie schon erwähnt, einen Sport-BH an und sowas, weil mit der Begründung, dass Tifa ja sehr actionlastige Szenen hat, die sehr viel mit Kämpfen zu tun haben und dass es einfach sehr unrealistisch wäre, mit dieser Oberweite ohne eine entsprechende Absicherung das durchzuführen und dass es deswegen so ist. Also, ja.
Aber das ist natürlich auch relativ, ne? Weil auf der einen Seite Realismus, okay, aber ich meine, Dead or Alive zieht das seit Jahrzehnten durch irgendwie mit ihrer Boob-Physik, dass also dort Realismus keine unbedingt große Rolle spielt. Das würde ich tatsächlich eher als, also ich, das würde ich eher als untergeordnete Begründung vermuten. Oder als wenn ich jetzt über den eigentlichen Grund nachdenke, könnte ich mir schon vorstellen, dass es also tatsächlich einfach so ist, dass der vielleicht nicht unbedingt das Schönheitsideal, aber die Spielkultur sich ein bisschen verändert hat, dass es eine stärkere Sensibilisierung für Sexualisierungen gibt.
Man hat das Gleiche ja bei Tomb Raider gesehen,
ja,
in der Reihe, dass es halt irgendwann auch, aber halt auch stark in der Kritik stand, dass es einfach, dass Lara Croft so rein objektiv betrachtet nicht existieren könnte mit dieser Brustgröße und dieser Taliengröße, dass das einfach biologisch nicht möglich ist und einfach auch nicht realistisch. Und dementsprechend hat man das dann auch angepasst, weil da die Kritik kam. Also sehe ich das jetzt hier eigentlich schon auch als realistischen Grund. Er hat auch sehr schön gesagt, there are no remarks about reducing the size of the character's chest. And here the term Shimeru refers to constricting, squeezing or pulling things tight. Also,
was natürlich,
sie ist nur besser eingepackt.
Ja, aber das ist ja sozusagen effektiv dennoch dasselbe.
Ja.
Ne? Also, weil sozusagen ästhetisch ihre Brustgröße in der Anschauung sich verringert, was interessanterweise dann, das konnte ich nicht so wirklich nachvollziehen, irgendwie ja zu so einem Aufschrei geführt hat. Es gab ja durchaus Personen, die haben sich darüber aufgeregt. Ich habe auch dann so Grafiken gesehen, wo Leute also wirklich analysiert haben, inwiefern Cloud sich vom Original zum jetzigen Remake sozusagen gewandelt hat. Das Ganze auch nochmal im Vergleich zum Film Final Fantasy VII Advent Children. Und dasselbe haben sie dann auch nochmal für Tifa gemacht, um dann herauszustellen, dass Tifa eigentlich also dass sie sich viel stärker verändert hat als Cloud und dass es irgendwie so ein Vergehen am Originalmaterial wäre. Und mir scheint das alles so eine sehr überzeichnete Debatte, die eigentlich aus der Perspektive geführt wird, zu sagen, keep your politics out of my games.
Ja, und fasst das Original nicht an. Aber dann ist halt der Punkt, dann darfst du die Grafiken nicht mal verändern, wenn das die heilige Kuh ist. Und sie sagen ja auch absichtlich, es ist kein Remake, es ist eine Neuinterpretation, was ja auch die Möglichkeit gibt, einfach das Spiel auch anzupassen auf, wie du ja auch richtig gesagt hast, die Weiterentwicklung der Spielkultur war auch insgesamt eine vielleicht eher sensible und auch reflektierte insgesamt Gemeinschaft an Personen, die gerne Spiele spielen oder auch darüber hinaus. Also
es ist ja schon spezifisch als Remake deklariert. Das heißt ja Final Fantasy VII Remake.
Ja, wie gesagt, sie nennen es so, sagen dann aber selber auch nochmal aus, dass es eben kein komplettes Remake sein soll, sondern eben eine Neuinterpretation. Und was ganz interessant ist, dass es neben der Diskussion um Tifa auch das Honeybee Inn gibt und eine Neuinterpretation bzw. Neudarstellung. Und ich war tatsächlich so ein bisschen irritiert, weil ich bin der festen Überzeugung, ich habe damals Final Fantasy VII durchgespielt und kann mich an diese Szene nicht erinnern. Es gibt nämlich, um kurz aufzuklären, was passiert, es gibt eine Szene, da wird anscheinend Tifa entführt von so einer Art Don, der ist anscheinend...
Das ist so ein Bordellbesitzer im
Grunde. Bordellbesitzer, ja. Der hat anscheinend irgendwie Sexarbeiterinnen und so weiter. Und man hat jetzt das Problem, dass man als Cloud nicht in dieses Lokal kommt. Und Tifa ist halt irgendwie im Keller gefangen. Es ist irgendwie so Damsel in Distress-Geschichte. Und man muss sie jetzt irgendwie retten, weil sie kann sich auch irgendwie dann nicht selber retten. Und dann verbringt man irgendwie 20 Minuten damit, irgendwie in ein Geschäft reinzugehen, ein Kleid zu kaufen. Das Richtig. Kleid kriegt man irgendwie erst, wenn man den Typen, der den Laden besitzt, irgendwie aus der Kneipe rausholt. Also so eine kleine Mini-Quest ist es. Du geh nach hier, dann kriegst du die Aufgabe und am Ende hast du dann halt irgendwie ein Kleid und Cloud zieht sich dann halt irgendwie um und dann bist du in dem Honeybee Inn und gehst irgendwie in den Keller und dort ist dann tiefer und das war auch irgendwie irritierend, weil ich habe das damals mit 15, 16 gespielt und ich konnte mich nicht dran erinnern, weil sie steht dann dort und hat so ein Kleidchen an und da ist in dem Raum ist so eine Art quasi menschlicher Körper abgebildet und drumherum sind so Kerzen, also sieht halt echt aus wie so ein BDSM-Raum und wo ich so dachte, so, das war in Final Fantasy VII drin,
kann
ich mich nicht dran erinnern, sowas mit 15 irgendwie, wahrscheinlich, weil ich es nicht...
Du hast es vielleicht nicht verstanden.
Ich habe es wahrscheinlich nicht verstanden so und habe es vielleicht eher für satanische Rituale gehalten und nicht irgendwie für...
Ah, der muss Satanist, muss der sein, mit dem ganzen Leder.
Naja, jedenfalls geht es dann so weiter, dass man dann mit Cloud oben dann wieder zurückgeht und dann muss der Don sich jemanden aussuchen und er entscheidet sich dann für Cloud und ist dann total geschockt, dass er aber ein Mann ist.
Genau, du musst einen Schönheitscontest eigentlich gewinnen.
Genau, ja. du gewinnst dann einen Schönheitscontest und für mich, auch als ich mir das vorgestern nochmal angeschaut hatte, war das irgendwie sehr cringy, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hat irgendwie so einen homophoben Unterton im Sinne von, oh Gott, jetzt hat er den Typen ausgewählt und auch irgendwie so ein so die Kommentare, die Cloud dann auch irgendwie abbekommt, wenn er irgendwie das Kleid anhat. Also ich fand es schon ziemlich schwierig in der Darstellung. Also dementsprechend wünsche ich mir auch irgendwie eine neue Interpretation und eine neue Darstellung von dieser Szene, die man ja trotzdem drinnen lassen kann, weil es irgendwie das Originalmaterial ist und was irgendwie mit dazugehört. Aber das ist irgendwie auf so vielen Ebenen schwierig und so.
Na, okay. Ja, ich finde das tatsächlich, ich hoffe, dass diese Ethikabteilung, die Square Enix da bemüht, möglicherweise auch ein bisschen die Möglichkeit hat, dann auch einen gewissen Mut den Entwicklern oder den kreativen Köpfen hinter Final Fantasy VII Remake einzuflößen, um dann auch herauszustellen, das ist okay, wenn man da auch was ändert. Ja? Ja. Es ist okay, wenn man Tifa jetzt irgendwie einen Sport-BH verpasst, weil das macht Sinn, wie Natascha schon sagt, ich würde jetzt doch auch nochmal durchaus explizit nochmal zustimmen, dass es natürlich auch ein Aspekt von Realismus oder beziehungsweise Authentizität in irgendwie athletischen, kämpferischen Bewegungen ist. Es macht doch aus im politischen Zeitgeist durchaus Sinn, weil es einfach eine andere Awareness-Kultur gibt, als zum ursprünglichen Veröffentlichungszeitpunkt von Final Fantasy VII, und dasselbe gilt auch für diese Cross-Dressing-Sequenz, die man, finde ich, auch durchaus drin lassen kann. Aber man muss sich dann eben Gedanken machen, will man jetzt wirklich so den Kern, so diesen zentralen Witz darauf aufbauen, dass Cloud aber dann keine Frau ist und dass dann der Typ dieser
ein Kleid
sich dann davor ekelt, dass er irgendwie ein Mann ist. Das ist halt so Hangover-Niveau und das will ja eigentlich auch
absolut
niemand.
Ja, stimmt, das ist wie die eine Hangover-Szene.
Da bin ich nämlich tatsächlich der einzige Film, bei dem ich mal aus dem Kino gegangen bin, weil ich das so schlimm und so anstrengend fand, mir Hangover irgendwie anzuschauen, wo die Kernpointe für so einen ewig in die Länge gezogenen Witz die ganze Zeit nur ist, dass jemand mit einer Person geschlafen hat, die sich dann als Mann herausstellte.
Also, ich war in Hangover 2 mit einer beginnenden schweren Grippe und wusste es noch nicht und saß da in meinem Stuhl und dachte mir so, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin richtig neben der Ich war unglaublich. Ja, aber
Natascha, Nummer 2.
Ja, ich habe ein Video mitgebracht, sage ich mal, weil es die Originalquelle ist. Nämlich gab es im UK-Parlament eine Anhörung mit dem Digital Culture Media and Sport Committee zum Thema Immersive and Addictive Technologies. Und wir hatten eine Vertreterin von EA in dieser Konferenz, ebenfalls auch einen Vertreter von Fortnite, der sich da auch zum Thema geäußert hat, weil Fortnite ja du auch so ein bisschen kritisiert wird in dem Bereich. Und die gute Carrie Hopkins, ihres Zeichens Vice President for Legal and Government Affairs bei EA Games, sagte in dieser Konferenz, dass EA-Titel keine Lootboxes haben, sondern sogenannte Surprise Mechanics, und bezeichnete diese Surprise Mechanics auch als quite ethical. Und ist so ein bisschen kontrovers, weil sie dann anfingen, diese Lootboxes oder, Entschuldigung, Surprise Mechanics mit Kinderüberraschungseiern gleichzusetzen. Und hat da was ganz Wundervolles gesagt. Nämlich sagte sie, if you go to, I don't know what your version of Target is, a store that sells lots of toys, and you do a search for surprise toys, what you'll find is that this is something people enjoy. They enjoy surprises. And so it's something that has been part of toys for years, whether it's Kinder Eggs or Hatchimals or LOL Surprise. We do think the way that we have implemented these kind of mechanics in FIFA, which of course is our big one, our FIFA Ultimate Team and our packs, is actually quite ethical and quite fun, enjoyable to people.
Ja, es ist natürlich, aber kann man ihr diese, also ich meine, erstmal, mein erster Gedanke war, gut, was soll sie auch sagen, ja, die arme Person ist jetzt
ja
nur mal,
verkaufen.
Das ist jetzt nur mal ihr Job, ja, soll sie dann da hingehen und dann sagen so, ja, wir beuten die Leute aus so gut, wie wir können, und wenn sie irgendwie komplett ihr Portemonnaie, wenn wir es komplett leer gesaugt haben.
Sie ist
haben,
ja nicht Bobby Kotick.
Also eben, also,
Bam!
Das ist, also es ist dann, es ist schwierig für sie, das kann ich natürlich verstehen. Findet ihr diese Analogie, wie findet ihr diese Analogie zur Kinderüberraschung? Zum Überraschungsei?
Ich weiß nicht, gerade mit dem Überraschungsei finde ich es halt wirklich schwierig, weil ein Kinderüberraschungsei halt wirklich auch für Kinder ist. Und also da ist die Zielgruppe ja doch schon, also dann auch so mit diesem Spielwarengeschäft und so, diese Kinderanalogie finde ich sehr schwierig. Weil ich finde das was anderes, ob jetzt ein Erwachsener irgendwie, der kann ganz anders über so einen Kauf reflektieren als jetzt ein Kind. Und da dann wirklich so auch diese Analogie aufzumachen, das so als Kinderspielzeug zu verkaufen, finde ich schon schwierig. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht mal was gegen Lootboxes habe.
Aber
ich bin ja hier eigentlich immer der Pro-Lootbox-Mensch.
Ja, aber ist es dann nicht so, dass eigentlich insbesondere Kinderüberraschungen viel problematischer sein müssten nach deiner Ausführung jetzt? Weil dann, wenn Kinderüberraschungseier sich spezifisch an Kinder richten.
Nein, der Vorteil bei Kinderüberraschung ist, die ist einfach irgendwann schlecht, wenn du zu viele davon kaufst und isst. Bei den Lootboxen wird die ja nicht schlecht. Wobei, mir wird bei den Lootboxen von Just Dance auch irgendwann schwindelig.
Ich glaube tatsächlich, es gibt ein paar fundamentale Unterschiede, die diese Analogie verhindern eigentlich. Und das ist, finde ich auch, Lootboxes laden zum wiederholten Kaufen ein, nicht nur eine Lootbox zu kaufen, sondern
Überraschungseier auch.
Das immer wieder zu tun. Und sie sind vor allem auch so, also sie haben eine, wie soll ich das am besten ausdrücken? Sie machen solche Geschichten wie beispielsweise echtes Geld, die echte Währung erstmal in eine virtuelle Währung zu übersetzen, um sozusagen den Preis, die Kauftransaktion zu verschleiern. Also es sind nochmal allerlei Mechaniken dahinter, die das unterscheiden.
Und die Dinge aus dem Überraschungsei nutzt du nicht in einem Schulhofkampf zwischen irgendwie deiner siebten Ei-Schlumpffigur und irgendwie den Asterix-Figuren, weil die Versprechung ist ja, du hast die Versprechung, in jedem siebten Ei ist eine Figur, das heißt, du hast ist die Frage, wie das bei Lootboxen
ist. Ist auch so.
Ja, aber du hast dann aber auch einen materiellen Wert und du hast auch den Vorteil dann, wenn du diese dann gefunden hast, du kannst diese ja dann auch nochmal weiterverkaufen. Das gibt es zwar wahrscheinlich bei digitalen Sachen auch.
Gibt's auch.
Aber du hast zumindest irgendwie einen materiellen Wert, den du dann irgendwie in der Hand hast.
Ja, es ist halt, ich weiß, dass sie natürlich das positiv darstellen muss, weil es ihr Job ist und weil sie für EA arbeitet, aber dann in so einem Zusammenhang einfach sich dann hinzustellen und wirklich den Zusammenhang zwischen Lootboxes und der Spielsucht, die ja Thema war, komplett abzustreiten und zu sagen, nein, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun und das halten wir für ausgeschlossen, dass das irgendwie so ein Suchtpotenzial hat. Das ist ja schon auch schwierig, weil das ist nicht besonders reflektiert.
Hat sie das denn gesagt?
Ja, sie hat den Zusammenhang zwischen Lootboxes und Spielsucht komplett abgestritten. Und sie meinte auch, die Schuld an dieser Diskussion, das wären ja gar nicht die Surprise-Mechanics, die daran schuld sind, sondern die Bad Guys, die dann Ingame-Items aus diesen Lootboxes eben für echtes Geld auf irgendwelchen Third-Party-Sites verkaufen und damit ja auch natürlich gegen die Geschäftsbedingungen verstoßen, weil das ist ja von den Publisher nicht irgendwie beabsichtigt. Und das wäre die Schuld an der Sache, aber nicht die Lootbox an sich.
Ja, es lenkt sozusagen eigentlich von dem strukturellen Problem, welches sich aus dem Game Design ergibt, ab und verschiebt die Schuldzuweisung an Einzelpersonen, die dann wiederum ja nichts mit EA zu tun haben. Also es zieht EA aus der Verantwortung heraus.
Beziehungsweise es ist ein klassisches Reframing, das ist wie Kollateralschaden. So, nein, wir bringen hier keine Leute um, das ist Kollateralschaden. Also weil, das finde ich aber interessant, dass sie dann versucht ja das tatsächlich zu reframen, weil das heißt nämlich ja, dass die eigentliche Lootbox, Surprise-Mechanics sind toll, die sind, so Lootbox ist böse, Surprise-Mechanics, toll.
Ja, es ist halt, ich hätte mir schon gewünscht, dass man an die Sache auch als EA-Mitarbeiter oder Verantwortlicher doch halt irgendwie ein bisschen reflektierter rangeht, weil ich bin der festen Überzeugung, es gibt nichts, was irgendwie problemfrei ist. Und das dann so hinstellen zu wollen, als wäre das alles so super toll und es sind ja eigentlich nur die bösen Leute da schuld, aber die Surprise-Mechanics sind ganz super, das ist für mich unreflektiert und macht auf mich keinen guten Eindruck, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Gehen wir mal davon aus, dass es vermutlich irgendwelche weiterführenden Regulierungen von Lootboxes auch gibt. Gerade in den USA ist ja da eine recht starke Bewegung sich am Auftun, warten wir mal ab, was sich daraus ergibt. Übrigens, meine nächste Seminarsitzung wird tatsächlich zu Predatory Monetization sein und zu Lootboxes. Deshalb dachte ich gerade so ein bisschen über die Analogie zwischen Lootboxes und Überraschungseiern nach und über die Unterschiede, die sich da auftun. Finde ich sehr interessant. Ich glaube, da muss ich noch weiter drüber nachdenken.
Das Gute, was ich daran aber auch finde, ist, sie zeigt ja schon auch den Reiz von Lootboxes auf. Also das, finde ich, sollte man auch immer mitbedenken. Das ist so ein bisschen die Foucault'sche Perspektive im Sinne von, das ist ja nicht nur schlecht, sondern hat ja auch für die Leute einen gewissen Reiz. Sonst würden sie es ja nicht machen.
Richtig, natürlich. Ja, ein Reiz, der manchmal so stark sein kann, dass er insbesondere für vulnerable Personen dazu führt, dass sie dann sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ihre Ausführungen in keinster Weise der Regulierung entgegenstehen. Denn eine Regulierung könnte mitunter auch ja auch so aussehen, dass man sagt, Lootboxes müssen transparent indizieren, was in ihnen ist und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Lootboxes müssen irgendwie eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass man sie vielleicht, oder so, Lootboxes müssen vielleicht gar nicht erst im Spiel kaufbar sein, sondern auf einer externen Plattform, auf einer Webseite, sodass nicht im Spiel selbst auf die Lootbox hingewiesen wird. Lootboxes müssen klar ihren Preis deklarieren und das Ganze nicht durch virtuelle Währungen verschleiern. Und vielleicht auch solche Sachen wie, es muss eine Möglichkeit geben zu sagen, ich setze mir selbst eine gewisse Sperre oder das Spiel setzt mir automatisch eine Sperre, dass wenn ich jetzt 5 Lootboxes gekauft habe, dass das Spiel dann automatisch sagt, jetzt kannst du für 24 Stunden keine kaufen, um sozusagen Suchtprävention tatsächlich zu betreiben.
Warte, ich brauche noch kurz den Flieger in die andere Zeitzone.
Das geht dann wahrscheinlich auch, dann kannst du irgendwie die Systemzeit umstellen und das dann so umgehen, aber immerhin wäre es eine Hürde. Es wäre eine Hürde und würde wahrscheinlich zumindest dazu führen, oder dass man zumindest sagt, wenn jetzt jemand so Lootboxes gekauft hat, dann erscheint erstmal keine Werbung irgendwie für 2 Tage oder sowas im Spiel für diese Lootbox. Ne?
Ja, oder so. Du hast andere Möglichkeiten irgendwie an den Lootbox-Inhalt zu kommen, indem du einfach gut spielst oder andere Dinge.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Der Reiz, das zu kaufen, auch gar nicht so hoch ist, weil es eben auch durch gutes Spielen.
Es gibt dann einen schönen Beitrag, den meine Studis jetzt lesen für die nächste Sitzung von King und Delpha Bro von 2018 über sozusagen die Möglichkeiten der Lootbox-Regulierung. Nummer 3. Female Representation in Video Games isn't getting any better. Anita Sarkeesian und Carolyn Petit. Spricht man sie dann Petit aus? Wahrscheinlich, ne? Putziger Nachname eigentlich Petit.
Ja.
Von Wired.com. Eine kleine Runde durch Feminist Frequency. In der letzten Woche haben wir bereits einen Überblick über die vergangene E3 2019 gegeben. Und entlang des Beitrages von Sarkeesian und Petit wollen wir also jetzt noch einige Überlegungen bezüglich der Repräsentation weiblicher Figuren nachreichen. Ist es so, dass der, oder ich ziele es mal so auf, wie das im Artikel auch aufgezogen war, nach dem Gamergate-Eklat, den wir vorhin schon erwähnten, in 2015 gab es durchaus Anlass zu der Vermutung, dass weibliche Figuren eine größere Rolle zu spielen beginnen in der digitalen Spielkultur und ihre Darstellung sich möglicherweise auch diversifizieren würde. Feminist Frequency haben jetzt seit 2015 die Repräsentation von weiblichen Figuren bei der jährlichen E3 quantitativ erhoben. Das bedeutet also, sie haben alle vorgestellten Spiele gezählt und dann diejenigen identifiziert, die weibliche Protagonisten haben. Und bevor wir jetzt zur E3 2019 kommen, als Vergleich einfach mal so ein kleiner Rückblick zu der E3 2015. In allen Pressekonferenzen auf der E3 2015 kamen insgesamt 76 Spiele vor, davon 7 mit weiblichen Protagonisten. Es waren also weniger als 10%. Allerdings drängte sich dennoch der Eindruck auf, dass es einen Sinneswandel geben könnte, denn die weiblichen Protagonisten waren in relativ prominenten Spielen oder waren relativ prominent platziert auch auf diesen Konferenzen. Wir denken an ReCore, wir denken an Dishonored 2, an Horizon Zero Dawn, an Assassin's Creed Syndicate oder auch an die Ankündigung, dass es weibliche Teams in FIFA geben wird. Auch das wurde dann mit reingezählt. Zitat: Now, having crunched the numbers of our fifth E3, we can say they haven't. This year, the number of games that center women came in at just 5%. Up from a low point of just 3%, which is literally 2 games, in 2016, and below the high point of 9% in 2015. Ende des Zitats. Ein paar Details dazu, wenn ihr euch dafür interessiert.
Ja, ich schaue dich interessiert an.
Auf den Veranstaltungen von Microsoft, Nintendo, Bethesda, Ubisoft, Square Enix und EA wurden insgesamt 126 Spiele vorgestellt. 6 davon, nur 6 davon, könnte man sagen, fokussieren exklusiv einen weiblichen Protagonisten. Ja, also damit ist dann gemeint, dass die weibliche Figur als Protagonist festgelegt ist. Es also keine Möglichkeit gibt, verschiedene Figuren unterschiedlichen Geschlechts zu spielen. 5-mal so viele Titel, das sind 28, um genau zu sein, fokussieren einen männlichen Protagonisten. Sarkisian und Petit gehen hier jetzt nicht genau darauf ein, was ich ein bisschen schade finde in dem Artikel, wie sich die restlichen 92 Titel zusammensetzen, die ja nun mal die allergrößte Mehrheit sind. Das macht die Erhebung auch meines Erachtens nach etwas intransparent. Immerhin handelt es sich ja bei diesen 92 um den Großteil der Titel. Es wird lediglich herausgestellt, dass es noch eine Multiple-Options-Kategorie gibt. Das bedeutet eben, dass dann Spieler Figuren unterschiedlichen Geschlechts spielen können und das scheint sozusagen die allergrößte Mehrheit zu sein. Es ist aber auch so, dass innerhalb dieser Multiple-Options-Kategorie, sagen sie, es sich tendenziell eher andeutet, dass die männlichen Figuren dort eine dominantere Rolle einnehmen. Wir hatten vorhin über das Final Fantasy VII Remake gesprochen, wo natürlich Cloud im Vordergrund steht. Auch Final Fantasy VIII zählt dazu, Dragon Quest XI, The Last Remnant Remastered ebenso. Es sind also diejenigen Titel, die es ermöglichen, Figuren verschiedenen Geschlechts zu spielen, klar in der Mehrheit, aber Sarkisian und Petit gehen auch davon aus, dass insofern die Möglichkeit zur Verfügung steht, männliche Personen eher männliche Figuren spielen. Wir hatten schon mal über diese Möglichkeiten des, wie hast du es genannt, Natascha? Des Cross-Gender-Bending. Des Gender-Bendings gesprochen. Es gibt auch Gegenbeispiele von der jüngsten E3, nämlich Wolfenstein Youngblood ist ein solcher Titel, der also ausschließlich zwei weibliche Protagonisten fokussiert. Allerdings, so Sarkisian und Petit, lässt sich diese quantitative Perspektive, die sie haben, das einfach nur zu zählen, lässt keine qualitativen Schlussfolgerungen zu bezüglich der Repräsentation.
Ich hätte dazu einen Einwurf, eine Leseempfehlung, nämlich einen wissenschaftlichen Artikel, der ist, man darf ja heute noch nicht mehr aktuell sagen, von 2015 oder 2016, von Theresa Lynch und vielen anderen, der heißt Sexy Strong in Secondary, A Content Analysis of Female Characters in Video Games Across 31 Years. Okay. Die Autorin haben weibliche Charaktere in Videospielen über 31 Jahre tatsächlich analysiert und sind dabei damals in 2016 zu dem Entschluss gekommen, dass die Anzahl der spielbaren weiblichen Charaktere ist gestiegen, aber die Anzahl der weiblichen Hauptcharaktere nicht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also ich habe den Artikel für meine sehr gewälzt. Da könnte man mal noch reingucken, der ist sehr interessant.
Also das würde dann quasi bedeuten, dass die, wenn ich das richtig verstehe, dass die Möglichkeit, eine weibliche Figur zu spielen, eher stärker betont wird, wenn es zugleich auch die Möglichkeit gibt, eine männliche Figur zu spielen.
Ja.
Also eine Auswahlmöglichkeit.
Auch sehr interessant fand ich da in dem Artikel, dass in den zwischen 1990 und den frühen 2000ern eine unproportional hohe Menge an stark sexualisierten weiblichen Charakteren auf den Markt geworfen wurde, wahrscheinlich durch Lara Croft und ihren großen Erfolg, dass die anderen Publisher dann nachgezogen haben und da extrem viel, also es ist ein sehr spannender Artikel auf vielen Ebenen, kann ich nur empfehlen.
Eine ganze Weile gab es ja auch eine Fokussierung des Marketings tatsächlich auf die, wie nannten sie es immer, Young, White, Sex-Starved Teen Males oder sowas, ja?
What? Das ist ja so eine Beleidigung. Hey du, White-Starved Sexual.
Das ist sozusagen das ist natürlich eine pejorative Bezeichnung dieses Marketingprinzips, also spezifisch irgendwie eine junge männliche Zielgruppe anzusprechen durch sexualisierte Darstellung weiblicher Körper. Es ist auch so, dass sie haben sich natürlich auch die Speaker-Anzahlen angeschaut, das nur als kleiner Exkurs. Der Anteil der weiblichen Speaker insgesamt liegt bei 21%. Bethesda und Square Enix schneiden besonders schlecht dabei ab. Von 17 bzw. 15 Speakern waren jeweils 2 weiblich. Und abschließend noch ein kleiner Exkurs jenseits der Gender-Perspektive. Ich habe ja in der letzten Sendung, hatte ich ja schon mal mich darüber beklagt, dass es einfach viel zu viele Waffen gibt auf der E3. Es wird viel zu viel geschossen. Und der Auswertung von Feminist Frequency folgend setzen von den insgesamt 126 vorgestellten Titeln 107 auf kämpferische Auseinandersetzung. Nur 19 Titel kommen also gänzlich ohne kämpferische Auseinandersetzung aus. Das sind dann ungefähr 15%. Auch hier nochmal der Hinweis, klar, die Quantität sagt über die Qualität hier nichts aus. Es zählen zum Beispiel als konfliktorientierte Titel sowohl Zelda als auch Doom in dieselbe Kategorie. Dabei sind hier die Gewaltdarstellungen oder die Darstellung dieses Konfliktes natürlich ganz unterschiedliche. Ein abschließendes Zitat. It would be easy to get disheartened by the lack of significant statistical change we've seen over 5 years of collecting this data. But we choose simply to take it as an indication that there is still work to be done. Our belief in the vast potential of games as a medium remains as strong as ever, as does our appreciation for all the women and other marginalized groups who love games and continue to fight for a better, more diverse and inclusive industry. Zitat Ende. Nummer 4.
Wir müssen mal wieder über Nazis sprechen.
Ja, im Moment ist es ein super Thema in Deutschland.
Was?
Das war jetzt nur so, ich habe gestern gerade eine lange Talkshow über den Mord von Lübcke geschaut.
Oh, ja.
Und ja.
Ja, super Thema, aber es sind ja keine Nazis, das sind ja nur deutsche Soldaten. Das ist zumindest so ein bisschen die Whitewash-Perspektive, über die Rob Sackney auf Vice.com geschrieben hat.
Das sind nur besorgte Bürger, Tobi. mach dir doch keine Gedanken.
Ja, absolut. Weil wir erinnern uns, es gab ja zwischendurch so diese Diskussion über einen Battlefield 5-Charakter. Du erinnerst dich vielleicht, Stefan, wir hatten mal kurz darüber gesprochen, der, soweit ich mich erinnere, den Namen eines Widerstandskämpfers gegen die Nazis erhalten hat, aber eigentlich auf Seiten der Nazis gestanden hat im Spiel, wenn ich das richtig einordne.
Genau, im Spiel war er Nazi, in der Realität Widerstandskämpfer. Das kam super an.
Genau.
EA hat echt ein Händchen für diese Dinge, muss man sagen.
Genau, und der Artikel wendet sich jetzt im Endeffekt so ein bisschen dieser Thematisierung anhand eben dieses quasi Initialzündung nochmal zu und schaut sich jetzt die verschiedenen Perspektiven, die da eigentlich ideologisch produziert werden oder quasi vertreten werden, nochmal an. Nochmal quasi die Perspektive, das Thema der Wehrmacht mit Nazi-Verbrechen in Verbindung zu setzen, ist schon eine längere Debatte. Also der Artikel kommt quasi erstmal von der geschichtlichen Perspektive, inwiefern das auch in Deutschland eine Diskussion war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt unter anderem auch eben die Entwicklung, das fand ich ganz interessant, ja auch sowohl wie in anderen Bereichen sehr schnell Personen, die vorher unter den Nazis quasi hohe Positionen hatten, auch dort wieder schnell in die entsprechenden Ränge reinzubringen, weil nachdem man ja nationalsozialistisches Deutschland besiegt hat, gibt es natürlich dann auf einmal den Kalten Krieg und da muss man dann natürlich mit Leuten zusammenarbeiten, die sehr erfahren darin sind, gegen die Rote Armee zu kämpfen und hat sich dann gedacht, ja komm, dann holen wir uns doch irgendwie ein paar Wehrmachtsoffiziere wieder rein. Also da gibt es quasi eine gesellschaftliche Entwicklung, wo quasi auch schon Whitewashing betrieben worden ist. Und es gab dann eben auch das Argument, dass die Wehrmacht eben nicht für die Nazis gekämpft haben, sondern für Deutschland und für, also quasi keine Nazi-Armee sind, sondern eine deutsche Armee sind. Und eben diese Debatte und Diskussion führt sich im Endeffekt weiter bis in die heutige Spielekultur. Deswegen mache ich das so weit von hinten nochmal auf. Da gibt es nämlich dann 2 major tenets, würde ich es jetzt aussprechen, also auf Deutsch Grundsätze oder quasi so Prämissen. Eben Wehrmacht ist eine deutsche Armee, aber keine Nazi-Armee. Und B, die Wehrmacht war in einem Wort awesome, schreibt er. Das ist jetzt nicht meine Perspektive. Also im Endeffekt, die deutsche Armee wird quasi immer dargestellt als eine Armee, die auch nie verloren hat. Auch das ist eine Perspektive, die deutsche Befehlshaber nach dem Krieg angebracht haben, weil Hitler war ja schuld und nicht die Soldaten. Und in Spielen werden die deutschen Soldaten meist als Underdogs dargestellt und die Rote Armee quasi als eine rollende Welle aus Stahl und Feuer und die US-Amerikaner natürlich als stahlgewordener Reichtum und industrielle Kapazität. Die Problematik ist jetzt im Endeffekt nicht, dass es ein zweites Weltkriegsspiel gibt, die gibt es nämlich einige, sondern dass Battlefield 5 eben mit diesem Thema unsensibel und naiv umgeht, zu einer Zeit, in der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist. Da war auch so der Punkt, auf der einen Seite mag zwar Battlefield 5 das Actionspiel der Shooter sein und quasi Cutting Edge auf der Seite, aber auf der geschichtlichen Entwicklung ganz weit hinten. Es gibt da noch so ein paar, der Artikel ist sehr lang, deswegen versuche ich das gerade so noch so ein bisschen abzukürzen. Es gibt noch ein paar Perspektiven, wie man es anders machen kann, dass man zum Beispiel auch nicht die deutschen Soldaten als so spezialisierte, hochgeskillte Figuren darstellt, sondern durchaus auch irgendwie eine Armee, die sehr zurückgeworfen ist und so weiter. Das ist dann natürlich auch problematisch, weil du dann so ein bisschen Sympathien für den Verlierer entwickeln kannst. Aber als positives Beispiel wird dann zum Beispiel Red Orchestra 2 dargestellt, wo so diese Krieg ist Hölle Perspektive quasi eher aufgeführt wird. Der Artikel kommt am Ende zu der Konklusion, dass der Soldat als solches, auch unabhängig, ob es jetzt Nazis sind oder nicht, als säkulärer Held quasi freigesprochen von allen gesellschaftlichen Themen, Politik, Religion etc. dargestellt wird und dass das halt durchaus problematisch ist und dass es halt immer noch die Vorstellung gibt, dass es etwas Anzustrebendes und Heroisches war, für die Nazis im Zweiten Weltkrieg in den Krieg zu ziehen, was es halt eben nicht war. Um noch kurz einen Punkt aufzuwerfen, weil die deutsche Armee nämlich durchaus auch daran beteiligt war, jüdische und andere Gruppen quasi zusammenzutreiben, damit dann die SS sie in die entsprechenden KZs bringt. Also da gibt es halt einfach Zusammenhänge.
Wir können jetzt leider nicht mehr ausführlicher darüber sprechen, aber ich würde sagen, wir lassen das so stehen.
Ja.
Und machen mit Nummer 5 weiter, Natascha. Du hast noch kurz einen Hinweis, den du loswerden wolltest.
Ganz kurz. Nämlich ein Artikel, den ich auch auf Kotaku gefunden habe. League of Legends Version of Auto Chess has taken over Twitch von Nathan Grayson. Ich habe davon noch gar nichts mitbekommen und ich wollte da mal so eure Meinung zu hören, dass angeblich Auto Chess Games wohl der absolute Renner sind. Ich hatte noch ehrlich gesagt keinen Kontakt mit solchen Spielen und es war mir bis letzte Woche auch kein Begriff.
Was ist das?
Das ist...
Mir ist es nämlich kein Begriff.
Ja, mir auch nicht, witzig. Da hat man quasi ein Schachbrett und man kauft sich dann seine Helden zusammen und platziert die eben strategisch sinnvoll auf diesem Brett, sodass sie verschiedene Wellen an Angreifern abwehren können. Also eigentlich wie Tower Defense.
Ich würde sagen, das kommt mir bekannt vor.
Ich wusste nicht, dass das so ein Riesenhype ist, aber das war wohl nach einer Stunde nach Release schon mit Abstand das Spiel mit den meisten Zuschauern bei Twitch, hat Fortnite irgendwie sofort vertrieben und das ist total eingeschlagen.
Aber sind das diese Spiele, wo man immer mit so Werbung belästigt wird auf YouTube, wo die einem dann so zeigen, so 3 Samurais gegen 100 Bogenschützen, ist das sowas?
Ich weiß es nicht, also ich habe mal kurz reingeguckt tatsächlich, sah jetzt aber auch für mich jetzt nicht so ansprechend aus, sondern eigentlich eher recht langweilig mit so rundenbasierten Kämpfen gegen irgendwelche Minions. Aber ist wohl angeblich total berühmt und kommt total gut an. Und Nathan Grayson sagte auch, man könne wohl sagen, 2019 wäre das Jahr des Auto-Chess. Okay. Und ich dachte mir, was ist das? Wollte ich das nur was einwerfen.
Wenn das so eine große Sache ist, dann können wir ja vielleicht noch mal in einer eigenen separaten Sendung irgendwie darüber sprechen und uns erstmal vorher so ein bisschen darüber informieren, wie das eigentlich funktioniert und können uns mal so ein Spiel anschauen und das mal ausprobieren vielleicht.
Also, so ein bisschen klingt es auch eigentlich ziemlich awesome. Also Auto-Chess, so, ich mag Schach so. Und Schach, also je nachdem, wie das ist, diese Spiele in diesen Werbungen, die finde ich mal ätzend, aber...
Aber dann ist das ja vielleicht was für dich. Teamfight Tactics heißt das Spiel und ist... würde ich jetzt mal behaupten, Free-to-Play, so wie League auch.
Oh, keine Free-to-Play-Spiele.
Kannst dir Lootboxes kannst dir noch ein paar kaufen. Schön. Ich würde sagen, wir begeben uns ins Thema der Woche. Ich mache kurz etwas, eine musikalische Untermalung und dann sprechen wir über die Frage, ob Spiele eigentlich für alle da sind oder nicht. Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Und wenn doch, warum dann? Keiner weiß es so genau. Das Thema der Woche. Lesbarkeit und Einstiegshürden. Tobi, du hast einen Artikel von Aurelia Brandenburg, schöne Grüße an dieser Stelle, mitgebracht, um uns in das Thema der Woche hinein zu katapultieren.
Ja, Artikel beziehungsweise, wir müssen richtigerweise sagen, ein Essay, das erschienen ist auf behindthescreens.de. Auf diesem Blog schreibt sie über eben die Einstiegshürden und auch die Lesbarkeit von digitalen Spielen. Also die Grundfrage, mit der sie eigentlich eingestiegen ist, dass sie drei Freunde halt auch beschreibt, die an verschiedenen Dingen in Spielen gescheitert sind und dadurch den Zugang zum Medium Spiel, wenn ich sie da richtig verstanden habe, auch insgesamt nicht geschafft haben. Und sie hat sich dann gefragt, was sind eigentlich die Dinge, die uns A, erlauben, Spiele zu spielen, also quasi unsere Gaming Literacy ausmachen, und was sind Dinge des Gatekeepings, also was sind auch Sachen, die uns davon abhalten, Spiele zu spielen, weil wenn es um die Frage geht, dass wir diskutieren über Schwierigkeitsgrade und andere Dinge, dann sprechen wir eigentlich über Gatekeeping. Was hält andere Leute quasi draußen? Und ich fand das ganz spannend, auch für uns, dass wir so ein bisschen diskutieren, was sind eigentlich Dinge, die wir schon sehr stark verinnerlicht haben. Das ist nämlich zum Beispiel ein Punkt, den sie aufmacht, die uns ermöglichen, Spiele zu spielen, und was sind vielleicht auch Punkte, wo wir selbst auch mal gescheitert sind. Also sie macht es zum Beispiel auf mit einer kleinen Quest, wenn man das so nennen mag, in Deponia zum Beispiel, wo eine Person einfach nicht wusste, was sie machen sollte, weil ja gerade Point and Click für Leute auch manchmal überfordernd sein kann, weil es ja auch so seine eigene Logik hat. Und wer anders ist dann zum Beispiel auch einfach in einem Tutorial gescheitert, weil dann auch einfach nicht klar war, was zu machen ist. Was sind für euch so Punkte gewesen, wo ihr gesagt habt, nee, das habe ich nicht verstanden, da bin ich nicht in das Spiel auch reingekommen?
Ich habe das tatsächlich wahnsinnig selten, weil ich schon sehr lange spiele und sehr viele unterschiedliche Spiele, auch Genres, mir zu Gemüte führe. Deshalb ist es für mich etwas, was eher Leuten passiert in meiner Umgebung, denen ich dann irgendwie zuschaue. Ein mögliches Beispiel, was ich heranziehen könnte, was mir noch aus den jüngeren Tagen der japanischen Rollenspiele geläufig ist, ist, dass in Japan es oftmals Konvention war, insbesondere auf der PlayStation 1 noch, dass X und Kreis auf dem DualShock vertauscht waren. Das also eigentlich ist ja so, Controller haben ja auch eine gewisse Lesbarkeit. Ja, wir hatten, oder Natascha, du hast da auch mal einen Artikel von Pascal Wagner vorgestellt. Und es gibt üblicherweise ja die Konvention, die sich auch so durchgesetzt hat, dass X ist bestätigen und Kreis ist abbrechen bzw. zurück. Ja. Und in japanischen Spielen ist das lange Zeit umgekehrt gewesen, dass man mit Kreis bestätigt und mit X zurückgeht.
Aber aus ganz einfachen Gründen, weil das X, das Batsu ist eigentlich Nein und der Kreis, das Maru ist Ja.
Und
deswegen ist das und natürlich in dem Kulturkreis sinnig, das so rumzumachen.
Ja, und das ist tatsächlich dann aber, wenn man das dann irgendwie hierhin adaptiert, das sind ja so.
Oder gerade so ein bisschen blow my mind. Das hat eine Bedeutung.
Ja, das hat eine Bedeutung.
Abgefahren. Gut, bei uns ist es auch ein X, von wegen nicht weiter.
Genau, also X ist ja eigentlich auch eher Nein.
Das ist auch, ich habe das immer so in meinen Japanisch-Tests, war das dann halt auch, wenn es zum Beispiel dann Leseverständnis gab und dann musste man halt die richtig-falsch-Sachen waren halt immer mit Batsu und Maru markiert und der Kreis ist halt immer das Richtige und das X ist das Falsche. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dass das auf japanischen Controllern anders ist.
Vielen Dank für dieses kleine Enlightenment. Das,
bitte.
Erzähle ich noch mal in Kindeskinder.
Wieder was gelernt.
The more you know. Ja, genau.
Aber es ist auf jeden Fall erstmal etwas, was zu Konfusion sorgt. Für Konfusion sorgt, wenn man dann, ich glaube, bei Final Fantasy VII, über das wir gerade schon gesprochen haben, war das zum Beispiel auch so. Das im originalen Final Fantasy VII ist es nämlich so, dass by default ist X zurück im Menü und Kreis ist bestätigen. Und so oft habe ich dann irgendwie die falsche Taste gedrückt.
Im 15 ist es auch wieder so, dass du mit Kreis angreifst und mit Viereck blockst.
Aber das ist oft so.
Ja, aber das macht mich wahnsinnig.
Warum?
Weil Kreis für mich Blocken aus Assassin's Creed ist.
Ach so, okay.
Und angreifen, Viereck.
Mhm. Es gibt natürlich auch spezifische Spielkonventionen, wenn man jetzt so sich lange mit einer Spielereihe beschäftigt, bei der das dann immer so ist. Auch so Sachen wie X ist immer springen zum Beispiel.
Ich finde es generell immer problematisch, wenn ich irgendwas auf Konsolen spiele, weil ich ja normalerweise der PC-Mensch bin. Und als ich mir dann meine Wii gekauft habe damals und dazu dann Zelda, Twilight Princess, es hat mich halt wahnsinnig gemacht. Ich konnte nicht mit diesem dämlichen Controller umgehen, weil er dann ja nicht nur die Buttons vorne hat, sondern dann auch noch hinten, haben die PlayStation-Controller ja auch diese L-Tasten. Und das war für mich total verwirrend. Ich kam überhaupt nicht damit zurecht, einfach motorisch.
Ja, das geht mir aber auch so. Die, die Wii-Sachen sind für mich immer so, warum tut ihr so was, was ist das?
Deswegen spiele ich auf der Wii auch tatsächlich nur noch Just Dance. Ich habe keinen spielbaren Titel in dem Sinne mehr.
Oder ist keine Tasteneingabe erforderlich?
Ja, ich habe sogar für Mario Kart habe ich sogar Lenkräder gekauft, weil ich einfach nicht mit dieser Fernbedienung zurechtkomme.
Ja, das stimmt.
Bei mir war das tatsächlich nie ein Problem, weil ich sehr stark auf PC und Konsole zugleich sozialisiert wurde. Also ich hatte früher immer schon einen PC und zugleich eine Konsole. Das Einzige, was ich jetzt noch davon manchmal merke, ist, wenn ich beispielsweise auf Presseveranstaltungen bin und man dann irgendwas zu spielen bekommt und da ist dann einfach sehr, sehr oft, wenn es nicht gerade irgendwie jetzt beispielsweise bei der Gamescom die Sony Booth ist, sehr oft halt ein Xbox-Controller dort. Und da sind dann die Sticks natürlich auch verschoben, also für meine Wahrnehmung verschoben. Ich habe aber auch gemerkt, es geht eigentlich immer besser. Umso mehr ich das mache, desto einfacher wird es. Und mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr, irgendwie so einen Xbox-Controller in die Hand zu nehmen und den genauso flink eigentlich zu bedienen.
Xbox-Controller ist für mich mittlerweile auch kein Problem. Aber das liegt aber auch daran, dass ich Mass Effect 1 und Mass Effect 2 auf der Xbox gespielt habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und meine Ex-Freundin eine Xbox-Spielerin war.
Ja.
Daran lag es dann auch. Wie, du hast eine Xbox, das ist eine Xbox, das hast du mir nicht erzählt. So ungefähr. Nee, aber das ist ganz interessant, weil das, was sie halt auch sagt, ist, eigentlich geht man davon aus, dass es irgendwie so Intuition ist und Spiele bauen auch auf irgendwie eine Art von intuitivem Interagieren mit diesem Medium oder auch mit bestimmten Genres dann auf, aber dass das eben nicht einfach nur was Intuitives ist, sondern eben aus Erfahrung. Zum Beispiel macht sie das Beispiel auf, dass wenn ich halt auch einmal ein Minecraft gespielt habe, dass ich zum Beispiel kein Problem haben werde, andere Sandbox-Spiele zu spielen, oder wenn ich zum Beispiel Assassin's Creed gespielt habe, dass ich dann auch mit The Witcher klarkommen werde. Und das heißt, im Endeffekt ist da so ihr erster Punkt, um ein Spiel spielen zu können, braucht man andere Spiele, die man eben bereits gespielt hat. Und das ist natürlich für Leute, die das erste Mal ein Spiel in der Hand haben, wie zum Beispiel Assassin's Creed, ist es vielleicht erstmal ziemlich überfordernd, weil da eben sehr viele Dinge auch durchaus erstmal vorausgesetzt werden. Klar gibt es Tutorials, aber die sind ja auch oft nicht so gut und auch oft verbunden mittlerweile mit Story, wo man vielleicht auch überfordert ist.
Ich habe da mal einen Beitrag zugeschrieben, 2013 oder irgendwie sowas. Das war der allererste Beitrag, den ich jemals in einem Sammelband geschrieben habe. Und da ging es um da habe ich einen Vergleich gemacht zwischen den ersten Stunden im originalen Tomb Raider und dann dem Tomb Raider Reboot. Und mir angeschaut sozusagen, wie spezifisch die Spielmechaniken vermittelt werden. Also es ging eigentlich so um so eine didaktische Methodik des Tutorials, könnte man sagen. Und das Interessante daran war im Grunde, dass im originalen Tomb Raider das Tutorial so rudimentär ist, dass du zum Beispiel es gibt eine Sequenz, wo du einfach nur siehst, dass da das sind so Fußspuren, die an der Seite so hochgehen an so einer Wand, und das ist dann sozusagen die Indikation, in diese Richtung musst du, ja, und das ist so subtil und auch aufgrund natürlich der zu dem Zeitpunkt noch vergleichsweise schlechten Grafik auch so schwer zu erkennen, wohingegen dann das Tomb Raider Reboot zum Beispiel sehr klar mit On-Screen-Instruktionen gearbeitet hat und vor allem mit Farbkodierung, so dass immer, wenn man dann weiß, in die Richtung soll ich springen, so ungefähr, dann war irgendwie entweder was rot oder gelb oder stach aufgrund seiner Farbkodierung in irgendeiner Form hervor.
War das nicht bei Tomb Raider 2, dass man am Anfang hier in Laras Mansion gestartet ist, wo es dann so ganz viele Sachen gab, irgendwelche Parcours und so, auf denen man üben konnte, sich zu bewegen, aber eigentlich gab es kein Tutorial.
Und eigentlich war das Ziel immer nur, den Butler in der Gefriertruhe einzusperren.
Ja, natürlich.
Das war das eigentliche Ziel, ja. Aber ja, man konnte sich dann erstmal, ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man die Möglichkeit hat, zu Beginn des Spiels sich so ein bisschen auszutoben. Final Fantasy 15 hattest du vorhin angesprochen, Tobi, finde ich, macht das sehr gut, weil die haben ja initial ein Tutorial, und in dem Tutorial kann man sich wirklich Zeit lassen und kann sich austoben mit der Mechanik, bevor man dann das eigentliche Spiel beginnt.
Ja, das hat mich aber sehr genervt.
Warum hat dich das genervt?
Ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan davon, dass mir das Spiel während des Spiels zeigt, was ich tue. Also was es zum Beispiel relativ gut gemacht hat, war Metal Gear Solid Phantom Pain, wo du am Anfang einfach im Krankenhaus aufwachst und dich noch nicht komplett wieder bewegen kannst, weil du vorher irgendwie so eine Splitterbombe entgangen bist und du kannst eben nur auf dem Boden kriechen, weil du deine Beine noch nicht wieder benutzen kannst. Und das habe ich dann auch erst später verstanden, dass es das Tutorial war, aber das hat es einfach so gut eingeführt. Und bei Final Fantasy 15 hatte ich so das Gefühl von, ich habe lange noch auf das Spiel gewartet, ich will jetzt einfach loslegen und gib mir doch bitte einfach ein paar irgendwie billige Gegner oder so. Und das war ja dann auch in dieser Halle,
Das ist so ein separates Tutorial, bevor das Spiel eigentlich beginnt quasi.
Und das war auch mit sehr viel so Textblöcken, das fand ich nicht so attraktiv.
Ich bin ja generell sehr genervt von Tutorials. Ich hasse es, wenn Spiele so ewig lange Tutorials haben, weil ich möchte gerne mit dem Spiel anfangen und mich nicht vorher durch ewige, super detaillierte Tutorials quälen, die mir sagen, wie man läuft und wie man springt, weil ich weiß das. Aber andererseits, klar, viele Leute wissen es nicht und die brauchen das dann.
Ja, beziehungsweise
ein Tutorial sollte optional sein.
Das auf jeden Fall. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Und das Witzige ist aber, wenn man dann irgendwie zum fünften Mal ein Assassin's Creed spielt und sie einem irgendwas erklären und du nur denkst, ja, nee, nicht jetzt schon wieder. Also, ist jetzt nicht. Ja,
das ist ein klarer Hinweis dafür, dass man zu viel Assassin's Creed spielt.
Es ist so wie im ersten Semester, dass man ungefähr in jeder Veranstaltung, die man belegt, eine Bibliotheksführung hat. Und so nach der dritten denkt man sich dann so, ja, ich weiß jetzt, wie die Bibliothek aussieht, danke.
Aber das ist das Ding. Also ich finde schon, es hat sich sehr stark verbessert im Laufe der Zeit. Weil ich erinnere mich noch daran, ich habe mal eine Rezension gemacht zu, wie heißt das, Disgaea 4. Und das ist jetzt, Disgaea ist nun wirklich so eine Reihe, in die kommt man wahnsinnig schwer
Was
rein.
Was ist das? Disgaea, das kann man ja schon wahnsinnig schwer
aussprechen.
Aussprechen.
Ja, Disgaea ist so ein rundenbasiertes japanisches Spiel, das eigentlich sehr stark abhebt auf Ironisierung von dieser ganzen japanischen Heldenmythos und sozusagen sich selbst auch stark persifliert. In seiner Grundmechanik ist es so ein bisschen wie Final Fantasy Tactics oder so, dass du auf so einem, auf so einem Feld stehst, auf so einem kadrierten Feld und dann rundenbasierte Kämpfe kämpfst.
Auto-Chess!
so ähnlich stelle ich es mir zumindest vor. Aber Disgaea ist halt super komplex. Und es geht super krass in die Tiefe. Ihr kennt das ja alle, diese Situation, wenn du irgendwie micromanagen kannst und dann irgendwie die Waffe kann dann nochmal so und so viel Schadenspunkte und dann kann sie auch noch Statuseffekte dazu und du musst also sehr viel machen. Und das war so ein Spiel, bei dem man am Anfang erstmal ruhig so gerüttete 10 Stunden mit Texttafeln einfach nur verbracht hat. Also man musste einfach nur lesen, die haben es auch nicht während des Spiels erklärt, sondern musste es einfach das durchlesen und dann lernen, auswendig lernen, um das dann anwenden zu können. Und das ist heutzutage ja oftmals anders. Heutzutage sind Tutorials oftmals integriert. Es gibt natürlich dann auch Spiele, die absichtlich einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben. Und hier wird es dann interessant, wenn du zu sowas kommst, wie beispielsweise Bloodborne oder die Dark Souls-Titel. Spiele, die, nur um das kurz zu erklären für diejenigen, die noch nie Bloodborne gespielt haben, oder eines der Soulsborne-Titel, da ist es dann so, dass man im Grunde Notizen hat auf dem Boden und man kann die lesen, muss aber nicht. Und die Notizen erklären einem dann sehr rudimentär, was man machen kann. Starker Angriff, schwacher Angriff, sowas. Pro Notiz immer nur eine kurze Zeile. Und dann ist es eben an einem selbst, die Mechanik sich zu erschließen und die Möglichkeiten, das miteinander zu verschränken. Also diese Notwendigkeit der Gaming Literacy, also das Spiel lesen und verstehen zu lernen, ist eine entscheidende Herausforderung zu Beginn eines solchen Titels.
Ja, ich mach mal die erste oder vielleicht auch zweite Prämisse, je nachdem, ob man das erste jetzt schon als Prämisse verstehen wollte, auf aus ihrem Artikel. Nämlich, wer spielen will, muss lernen. Und was sie da einmal sagt, ist, dass es eben kognitive Grundvoraussetzungen braucht, Reaktionsfähigkeiten, als auch spezielle Fähigkeiten, ein Spiel zu lesen. Und Zitat, Videospiele zu verstehen und erfolgreich zu spielen, ist eine Fähigkeit. Das heißt, all das, was man mitbringen muss, um eine bestimmte Leistung zu erbringen.
Das merkt man besonders, wenn man in neue Spiele oder neue Spielgenres vorstößt. Ich erinnere mich sehr an, oder sagen wir so, ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen an meinen Einstieg in Civilization, der auch recht spät kam. Civilization, ein relativ komplexes, 4X-Spiel werden die ja, glaube ich, genannt. Exploration, Expansion und so weiter. Also ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und da ist es ja auch so, dass es vor allem besteht die Leistung darin, eben die intrikaten Mechaniken zu verstehen, wie sie zusammenhängen. Es ist halt nicht so bei Age of Empires, dass du einfach ein Gebäude irgendwo bauen kannst und dann ist es relativ, erschließt sich das ziemlich selbst, sondern man muss schon genau wissen, wie die ganzen Parameter miteinander zusammenhängen. Und das erfordert auch solche Dinge wie, da das Ingame-Tutorial rudimentär ist, sich auch einfach mal ein paar YouTube-Videos anzuschauen oder sich mal so ein paar Wikis durchzulesen und zu schauen, wie das eigentlich funktioniert, um dann Spaß damit haben zu können.
Ja, aber das fängt auch schon bei so banalen Sachen an, dass man sich, sie sagt nämlich auch, daran gewöhnt sein muss, sich in unterschiedlichen virtuellen Räumen zu bewegen, egal ob 2D oder 3D.
Richtig. Und dann gibt es oftmals das Problem, dass Leute, die wenig Erfahrung haben mit digitalen Spielen, dann ganz große Probleme mit der Orientierung haben. Das hat tatsächlich ist es so, dass wenn mich Leute fragen, ich habe noch nie ein Spiel gespielt und würde gerne irgendwas so, woher kommt deine Faszination für Videospiele? Dann zeige ich ihnen manchmal Journey. Und das funktioniert oftmals sehr gut, weil Journey sehr selbsterklärend ist. Aber da wird mir dann auch immer die Notwendigkeit der Literacy bewusst, weil abgesehen von ein paar Tasteneinblendungen gibt es keine Hinweise. Stattdessen ist es so, man muss natürlich sich im dreidimensionalen Raum orientieren können. Dann gibt es dann Leute, die laufen dann immer erstmal zurück dahin, wo sie herkamen, um dann irgendwann gegen die Wand zu laufen und festzustellen, so, hey, hier geht's ja gar nicht weiter. Oder solche Dinge nicht dekodieren zu können, wie so Kameraschwenks. Dass wenn dann man irgendwie in der Ferne sieht man vielleicht irgendwie so ein Glühen, das heißt dann so, ja, das ist die richtige Richtung.
Ja, ich habe das aber tatsächlich auch immer noch, obwohl ich ja schon sehr lange spiele und auch sehr querbeet, ich kann mich wahnsinnig schlecht orientieren. Also, wenn ich nicht, also mir ist es immer am liebsten, wenn ich so, keine Ahnung, so, wenn ich Blend Soul spiele und ich muss zu einer Quest irgendwo hin, dann kann ich da drauf drücken und die sagt mir, wo sie ist. So, aber wenn sowas nicht da ist, dann habe ich auch ganz oft Schwierigkeiten. Da kann ich auch 30 Mal am selben Ort gewesen sein. Ich finde ihn nicht wieder.
Ah,
aber,
eine neue Stadt.
Meine ja, Orientierungslosigkeit in Videospielen ist legendär.
Aber ich habe das auch, ich habe das so auch. Also ich glaube, wenn du mich nachts in Marburg irgendwo aussetzen würdest, in der Ecke, in der ich noch nicht war, würde ich nie wieder nach Hause finden. Ich würde dort sterben. Also ja, das
Das ist witzig, weil bei mir ist es tatsächlich different. Ich habe eine sehr gute und sehr, also ich kann mich zum Beispiel auch sehr gut an Architektur von Geländen und so weiter erinnern und könnte heute noch erklären, wie bei uns der Weg im Ferienlager vom Haupthaus zu meinem Zelt ist. Aber in Videospielen kriege ich es nicht hin. Ich verirre mich immer.
Erinnerst du dich an Mittwochabend, als ich uns in irgendeine Straße gelockt habe und du hast mich dann gefragt, Tascha, wo sind wir? Und ich sagte, keine Ahnung. Das ist ganz klassisch.
Du hast mich in eine Straße gelockt.
Ich frage jetzt nicht nach, sondern gehe zu der Frage
über. Hast du mich gefragt, Tobi, was ist das? Und wir haben uns darüber. Stefan, ja. Wir brauchen deine Hilfe. Ganz kurz das Off-Topic, dann kommen wir direkt zum Thema der Woche. Das ist so ein bisschen die Werbung. Wir sind ja finanziert über Steady. Steady ist übrigens ziemlich toll, wenn ihr uns finanzieren wollt. Kurz die Werbeeinblendung. Ein Gang zwischen zwei Häusern. Ja. Ist eine Passage.
Wie heißt
oder?
Das? Das hat einen speziellen Namen. Wenn du zwei Häuser hast, ist eine Verbindung in der Mitte.
Ja. Tatsächlich,
eine Brücke.
Es gibt tatsächlich einen bestimmten Namen. Vielleicht, liebe Leute da draußen, wenn ihr das wisst,
schreibt es uns in die Kommentare.
Ich so, zurück zum Thema der Woche. Ich finde, dass Spiele oftmals mir zu wenig Orientierungsfähigkeit abverlangen. Und zwar in Open-World-Titeln besonders. Ich denke da an die Ubisoft-Formel, in der sozusagen das Spiel sich zu nicht unwesentlichen Anteilen auf der Map zuträgt, weil ich dann immer auf der Map sehe, wo sind die eigenen Ziele, wo ich hin muss, und dann kann ich Waypoints setzen. Das ist mir bei Rage 2 jetzt zum Beispiel auch sehr stark so gegangen. In der Welt von Rage 2 hätte ich überhaupt keine Orientierung, obwohl ich da jetzt viele Stunden drin verbracht habe, weil ich immer nur nach Waypoints gereist bin und es keine, wie zum Beispiel das Breath of the Wild ja sehr gut macht, scheinbar, ich habe es ja auch nur ein paar Stunden gespielt, einfach so Landmarks zu setzen, sodass du dich viel besser orientieren kannst. Ja. Ja. Das, in Marburg geht das gut.
Also
das
bei
Schloss.
Mir hat das auch nicht geklappt bei Breath of the Wild. Also man konnte diese Türme ja doch wirklich von sehr weit weg sehen. Aber ich wusste nie, welcher Turm das jetzt ist. Also ich habe einfach permanent nur Karte auf, Karte zu, Karte auf, Karte zu. So gefühlt alle drei Schritte, weil ich keine Ahnung hatte, wo ich bin. Und weil ich das einfach nicht hingekriegt habe, dann zum Beispiel auch den richtigen Turm anzuvisieren. Permanent zum Falschen gereist und es war ein Krampf.
Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich auch, dass man in Videospielen so daran gewöhnt ist, über diese GPS-Navigation zu unterwegs zu sein. Oder ja zum Beispiel bei Assassin's Creed Origins auch einfach sagen kann, fährt, reite dorthin, ich gucke dir währenddessen zu.
Ach ja, Autoroute, mein bester Freund.
Dass man dadurch gar nicht so diesen Effekt hat, weil wenn ich in einer fremden Stadt bin, dann habe ich ja auch ab und zu mal so dieses, okay, hier war ich schon mal und da ist jetzt das, und dann ist man auch ja auch irgendwie mehrere Tage dort unterwegs, und in Videospielen ist es ja dann, glaube ich, nicht so.
Ja, das Problem ist auch, dass da natürlich eine gewisse Designphilosophie dahinter steht. Wenn man sozusagen es nicht schafft, eine Welt hinreichend interessant und divers zu gestalten, sodass es sich lohnt, Orientierung in ihr zu erlernen, finde ich, ist das immer auch ein bisschen bedauerlich, weil es dann zeigt, dass die offene Welt eigentlich könnte man auch separate Hubs machen, in die man sich einfach beamt in solchen Situationen, finde ich. Und das finde ich tatsächlich schade, weshalb ich mir mehr Open-World-Titel auch wünsche, die in diese Richtung gehen, die vielleicht die Minimap abstrahieren oder die überhaupt die Map möglichst zurücknehmen, um dafür stattdessen eine Lesbarkeit der Welt zu schaffen.
Ja, Lesbarkeit bzw. Kommunikation ist auch noch ein Unterpunkt unter dieser Prämisse, nämlich dass es Wissen bedarf darüber, wie ein Spiel mit mir als Spielerin kommuniziert, sagt sie, und ich mit ihm. Und nichts davon ist von außen ganz natürlich ersichtlich, sondern setzt Unmengen an Kenntnissen und Fähigkeiten heraus. Also quasi die Kodierung des Spiels, das mir schon auch mit mir sprechen möchte, zu verstehen, ist eben nicht eine natürliche Sprache, die ich spreche.
Aber wie kommt das dann, dass wir alle drei spielen? Wir haben ja irgendwann mal angefangen. Wir haben ja irgendwann mal unser erstes Spiel gespielt. Wart ihr da gnadenlos überfordert? Ich nämlich nicht.
Ich kann mich nicht
daran erinnern, nicht an einen einzigen Moment, in dem ich irgendwie gesagt habe, oh mein Gott, was ist das? Was soll das? Nee, das ist nicht mein Ding, damit höre ich wieder auf. Das hatte ich noch nie.
Ja.
Und aber so wie sich das anhört, würde das ja quasi voraussetzen, dass jeder beim Erstkontakt irgendwelche Schwierigkeiten hat und sich dann bewusst dazu entscheiden muss, man will das jetzt lernen.
Habe ich mehrere Überlegungen zu und das ist eine richtig große Frage eigentlich für ein Thema der Woche. Aber ich mache es kurz. A, sehr reduzierte Spiele zu der Zeit, also irgendwie sowas wie Super Mario ist einfach sehr, sehr simpel. Irgendwie drück eine Taste und hüpfe.
Es geht immer nach rechts.
Es geht immer nach rechts und Trial and Error, das wäre so der erste Punkt. Zweiter Punkt, ich bin mit meinen Eltern immer vom Mediamarkt, vom Ahrens aus damals nach Hause gefahren und habe mich bereits schon auf das Spiel gefreut, aber auch quasi damit auseinandergesetzt, indem ich das Heftchen gelesen habe.
Oh ja, ich auch.
Ich habe unglaublich viel Spaß daran gehabt und finde es auch immer noch ein sehr, sehr großes Manko an heutigen Spielen, dass es kein Begleitheft gibt, weil man da einfach schon so in das Spiel eintauchen kann, während man nach Hause fährt oder gefahren wird. Und dritter Punkt, jüngeres Selbst im Sinne von Kinder, die Dinge ausprobieren. Also ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, wenn ich mit irgendwie Mitte 30 oder Anfang 30 an ein Spiel herangehe und vielleicht auch nicht einfach irgendwie rumprobiere, sondern dass, wenn ich 8 bin, auch einfach sage, okay, hier ist eine Tasse, da drücke ich drauf rum, was passiert denn hier?
Seht ihr darin ein Problem der Zugänglichkeit? Also, was ich mich frage, das ist ja sozusagen das, was auch vor dem Thema der Woche, diese Frage, die ich dann aufgeworfen habe, die auch im Thema, im Titel des Beitrages von Aurelia Brandenburg steht, sind Spiele eigentlich für alle da? Also, müssen Spiele überhaupt den Anspruch erheben, für alle da zu sein?
Nein. Nein, wenn ich jetzt heute sage, ich möchte reiten lernen, dann habe ich auch keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß, ich muss mich auf das Pferd setzen, aber das war's. Und dann habe ich entweder die Motivation und den inneren Drive zu sagen, ich lerne das jetzt, oder ich lasse es halt bleiben. Und das sehe ich, ist beim Videospiel genau das Gleiche. Entweder mich interessiert das und dann eigne ich mir das an, was ich brauche, oder ich lasse es eben. Es ist ja auch keine Schande, oder?
Ich glaube tatsächlich, also ich sehe es so ähnlich. Ich würde sagen, dass also Spiele allgemein, würde ich sagen, sind schon für alle da, aufgrund der Tatsache, dass sie so vielfältig sind.
Eben, dann spiele ich halt Sims, wenn ich mit Mechaniken nicht umgehen kann. Genau.
Sims ist ja schon noch dann relativ komplex, wenn man daran denkt, dass im Zuge der, also relativ komplex im Vergleich zu sowas wie, denk mal an Candy Crush, denk mal an sowas wie Tetris. Ja? Also wenn wir an simple Formen des Spielens denken, wenn wir an so zahlreiche Mobile Games auch denken, dann haben wir eigentlich eine Zugänglichkeit von Spielen, die so hoch ist, wie sie noch nie zuvor war, kulturell, geschichtlich gesehen. Ich finde aber auch, und das ist vielleicht so diese Ergänzung, die ich machen würde, nicht jedes Spiel ist für jeden da. Also Spiele sind für alle da, aber nicht jedes Spiel ist für jeden da, weil es dann durchaus auch legitim ist zu sagen, es gibt Spiele, die einfach nicht für alle Leute da sind, die nicht die Verantwortung haben, für alle Leute offen und zugänglich zu sein, sondern auch zu sagen, ich bin halt schwer. Ja? Das ist eine gewisse Designphilosophie, es steht ja auch eine Autorschaft möglicherweise dahinter, die dann einfach das Spiel so entwirft, wie es ihr vorschwebt, und es muss dann nicht für alle geöffnet sein.
Darüber haben wir ja auch schon stark diskutiert in der etwas ähnlichen Folge wie heute. Heute ist ja so ein bisschen die Weiterführung von Schwere Spiele leicht gemacht.
Richtig, können wir nochmal verlinken. Ja.
Der Folge, also da würde ich, glaube ich, gerade gar nicht so sehr stark drauf eingehen. Was sie sagt, ist, dass wer spielen will, muss mutig vom Beckenrand springen und sich das Schwimmen oft selbst beibringen. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Metapher.
Aber habt ihr denn das Gefühl, dass Tutorials so sperrig, so unzugänglich sind heutzutage?
Ja, da sie mich halt meistens eher nerven, habe ich jetzt nicht das Gefühl, weil ich halt meistens einfach gerne ohne Tutorial spielen möchte.
Weil du die Intuition auch schon mitbringst, dass du zumindest von da aus den Rest erschließen kannst.
Ja. Wie lange spielen wir jetzt schon? Seit 20 Jahren oder so? Also ich glaube, keiner von uns braucht noch richtig ausgearbeitete Tutorials. Ich weiß allerdings, dass es 22. bei League of Legends, als ich das angefangen habe, das Tutorial ist absoluter Schrott. Also es ist auch wirklich absolut, man baut dann mit diesen Helden, die einem da zur Verfügung stehen, Dinge, die man niemals bauen sollte, wenn man das wirklich spielt, wenn man nicht von allen Menschen zu Tode geflamed werden möchte. Und ich weiß, dass die aufgrund der Kritik am Tutorial, weil das Spiel ja generell sehr einsteigerunfreundlich ist und das Tutorial dann auch noch solche Größe war, das überarbeitet haben. Ich glaube, im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil, ja, natürlich nicht, aber die haben das dann extra überarbeitet, um das Spiel ein bisschen anfängerfreundlicher zu machen. Weil das quasi, wenn man damit anfängt und niemanden kennt, der das schon spielt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit weitermacht, sehr gering.
Ich glaube, ich liebe Tutorials tatsächlich. Ich habe genau die Gegenposition zu deiner, Natascha, weil ich tatsächlich, ich brauche sie in der Regel nicht. Sie sind in der Regel nicht erforderlich. Aber ich bin so jemand, der gerne so ein bisschen, ich lasse mich gerne auf die intrikaten, spezifischen Mechaniken eines bestimmten Spiels ein und optimiere auch gerne so ein bisschen. Also ich möchte gerne irgendwie dann auch so Details irgendwie lernen, die mir dabei helfen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich die allermeisten Spiele in der Regel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele und das dann oftmals dazu führt, dass ich die spezifischen Mechaniken eines jeden Spiels auch effektiv nutzen muss. In Rage 2 war das eben auch der Fall. Nightmare Difficulty habe mir das auf der höchsten Schwierigkeitsgrad zu Gemüte geführt. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich alles, was irgendwie zur Verfügung steht, muss ich ausnutzen, um das zu schaffen. Auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad hätte ich es auch als normalen Shooter so spielen können, ohne dann darauf Rücksicht zu nehmen, wie verhalte ich mich jetzt in einer gewissen Situation so, dass ich noch den zusätzlichen Health Boost bekomme und solche Geschichten.
Bei mir kommt das immer auf das Tutorial drauf an. Wie gesagt, wenn es in die Story eingebunden ist, dann finde ich es auch ein bisschen witzig. Aber prinzipiell brauche ich kein Tutorial und will auch eigentlich nicht unbedingt eins. Ich glaube, es war jetzt, wie hieß es, Sonic Mania. Klingt wie ein Name für eine coole Female Rockband.
Erinnert mich an Mortal Kombat, da gibt es doch eine Sonya.
Oder die. Da gab es nämlich, glaube ich, zum Beispiel auch kein Tutorial und ich war erst so ein bisschen so, wie mache ich das jetzt hier? Aber das fand ich gut, dass es das nicht gab. Was ich manchmal ganz gerne habe, ist, wenn ich zum Beispiel bei Spider-Man zum Beispiel einfach kurz sehe, wie ist die Grundidee, wie man diesen, da gibt es ja so kleine Videos, wenn du eine neue Fähigkeit erlernst und wo du noch irgendwie angezeigt bekommst, welche Tasten du drücken musst, damit ich mir das nicht alles irgendwie ausdenken muss. Sowas finde ich halt gut, aber das ist ja in dem Sinne kein Tutorial, sondern einfach nur eine Fähigkeitengeschichte. Aber bevor wir so lange über Tutorials und Schwierigkeitsgrade sprechen, was wir schon mal getan haben, noch ein weiterer Punkt ist, wer spielen will, muss investieren. Da kommt es nämlich auf die andere Seite der Macht, nämlich, was ist eigentlich mit der Hardware? Ihr habt ja auch in einer Folge, wo es um den Test ging, auch schon mal darüber gesprochen, wie viel ihr zum Beispiel für Hardware und für solche Dinge ausgibt. Aber auch neben der Hardware sind dann zum Beispiel auch moderne AAA-Titel natürlich entsprechend teuer und fressen dann auch entsprechend viel Zeit als auch Hardware.
Ich frage mich tatsächlich, ob Aurelia Brandenburg hier auch die Mobile Games im Fokus hatte, weil tatsächlich ist es ja so, dass auch kulturhistorisch betrachtet Spiele jetzt günstiger, erschwinglicher und zugänglicher sind, als sie es je zuvor waren. Einfach weil ich irgendwie in der Situation bin, dass ich mit meinem Smartphone, das die allermeisten Leute sowieso haben, irgendwie einfach ein Spiel runterladen kann für entweder gar nicht, sondern das ist kostenfrei, ja, als Free-to-Play oder für einen sehr geringen Betrag. Und deshalb würde ich halt sagen, ich finde das grundsätzlich schwierig, diese Generalisierung für alle Spiele zu sprechen, finde ich schwierig. Sie sagt natürlich hier spezifisch AAA und das ist natürlich richtig. AAA-Titel sind teuer und erfordern auch eine teure Hardware, solange es noch nicht Google Stadia gibt.
Das ist nämlich genau der Punkt. Sie Streaming. Ich weiß nicht, wann sie den Artikel geschrieben hat, aber soweit ich mich erinnere, ich kann auch gerade nochmal hochscrollen. Genau, sie hat ihn am 20. Juli veröffentlicht, warum sie da nicht auf Google Stadia eingegangen ist, weil das ist nämlich eigentlich das Totschlagargument gegen ihre Prämisse da an der Stelle, dass es so viel kosten wird von Hardware-Seite, weil sobald Google Stadia, gut, es ist noch der Status Quo, das kann man ihr zugute heißen.
Es ist der Status Quo, es ist aber auch tatsächlich so, dass, klar, also es kommt halt drauf an, auf was man sich konzentriert, ne? Wenn man irgendwie, weil ich finde das einfach schwierig, ich kann das auch irgendwie so schwer festmachen, dass es für, also jetzt im medienontologischen Sinne für alle Spiele gelten sollte, einfach weil Ja, weil es irgendwie tolle Mobile-Games gibt, die wahnsinnig zugänglich und erschwinglich sind.
Ja. Vor allem finde ich das halt hauptsächlich bei den PC-Spielen, würde ich sagen, ein Argument.
Da ist es nochmal stärker.
Weil man da ja die, also die, so ein Gaming-PC kostet halt schon eine Stange, sofern man ihn nicht selbst baut. Aber es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, er will jetzt anfangen mit dem Thema Videospiele, weil ihn das interessiert, und er stellt sich da mal für 1.500 Euro einen PC hin. Das macht ja kein Mensch.
Es gibt doch Leute, die kaufen sich ein 3.000 Euro Piano, weil sie mal Klavier lernen wollen.
Aber ja, das ist halt so. Ja,
für Vergleich hinkt.
So, diese ganzen Sachen auf Konsolen.
Konsolen sind relativ erschwinglich.
Sind relativ günstig, weil man hat sie dann ja auch einige Jahre, und dann kann man halt vielleicht auch mal, dann ist man ja meistens auch eher in dem Moment, dass man das erstmal vielleicht bei jemand anderem ausprobiert, und wenn man merkt, hey, das gefällt mir, kauft man sich selbst eine, und das Argument sehe ich nicht so.
Deshalb finde ich auch, also ich finde tatsächlich, ich sehe es halt so in einem gewissen Zirkel von Spielen, wie du schon sagtest, man muss da vielleicht abstufen einfach. Klar, PC-Gaming irgendwie ist auch kompetitives, PC-Gaming ist ziemlich schwer irgendwie reinzukommen, dann brauchst du noch ein Headset und so weiter. Also das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber ich würde auch sagen, dass grundsätzlich überhaupt an Spiele zu kommen, Spiele zu genießen, denken wir an sowas wie hier Professor Layton auf dem iPad. Kannst problemlos irgendwie dir zu Gemüte führen.
Ich glaube, sie hatte auch eher, weil sie das vergleicht mit einem Buch, was ich lese, was ich mir halt kaufe, wo ich ein paar Euro investiere, oder halt 20 Euro, je nachdem, ob das ein paar sind oder nicht, und halt ein paar Stunden Zeit, um das Buch zu lesen, um dann halt mitsprechen zu können. Wobei man da, wenn man zum Beispiel an Game of Thrones denkt, dann kannst du auch einiges an Stunden investieren und viele Buchseiten lesen und sehr viel Geld dafür ausgeben. Und das sind nämlich nicht 20 Euro. Aber ich glaube, es ging eher darum, quasi, wer kann an der aktuellen Diskussion mithalten? Und dann geht es ja nicht unbedingt um Professor Layton, sondern sie macht dann das Beispiel auch von Assassin's Creed Odyssey, dieses zu rezipieren, was ihrer Meinung nach dann halt entsprechend mehrere hundert Euro für die Konsole oder den leistungsstarken PC samt Zubehör und hunderte Stunden Zeit kostet, um da einfach up-to-date zu sein. Und das andere, was sie noch aufgemacht hat, was ich ganz interessant fand, war... Hattest du einen Punkt?
Sprich ruhig erstmal weiter.
Nee, weil was anderes Interessantes nämlich, was ich noch hatte, war wer rastet, der rostet. Eine Erfahrung, die ich ja auch gemacht habe, indem ich keine aktuelle Konsole hatte, dass man auf eine gewisse Art und Weise dann, obwohl man eine Gaming Literacy hat, die ich habe, dann irgendwie eine ganze Zeit lang raus ist und auf einmal vor so neueren Titeln sitzt und sich denkt, okay, kriege ich das noch hin? Wie funktioniert das eigentlich mittlerweile? Sowas zum Beispiel wie Fortnite hat mich persönlich erstmal auch überfordert.
Sinnfrage, wenn ich keine Ahnung von Videospielen habe, mich damit nicht beschäftige, ich besitze keine Konsole, gar nichts, ich habe damit nichts zu tun, warum sollte ich dann überhaupt den Wunsch verspüren, bei der Debatte um Assassin's Creed Odyssey mitzureden? Es macht überhaupt keinen Sinn. Also normalerweise sind doch Leute, die in diesen Diskussionen sich beteiligen wollen, sind doch Leute, die Gaming Literacy haben und die irgendwie ja auch Kontakt zu dem Medium haben. Wenn ich das nicht habe, dann mache ich das doch nicht.
Ja, aber das ist ja gerade zum Beispiel genau mein Fall gewesen. Derjenige, der quasi eigentlich am Diskurs teilnehmen möchte, aber die hunderte Stunden Geld, 100 Stunden Zeit,
100 Stunden Geld,
100 Stunden Arbeitszeit für Geld und Dings dann noch nicht investieren konnte.
Wobei, es geht ja aber auch dabei auch, und da würde ich dir so ein bisschen widersprechen, Natascha, um einen medialen Vergleich. Den medialen Vergleich finde ich nicht immer sinnvoll, aber in dem Falle schon, weil man dann schon sagen kann, wenn es jetzt darum geht, dass wir beispielsweise über Detective Pikachu sprechen, dann kann ich das, ist es eine relativ zugängliche Debatte, weil nach 2 Stunden und einem Kinobesuch kann ich mitreden. Wohingegen das irgendwie bei sowas wie einem umfangreicheren Open-World-Titel nicht der Fall ist. Also der objektive Aufwand oder die Hürden, um sozusagen Teil des Diskurses zu sein, unabhängig aus welchen Gründen man das möchte, sind bei einem umfassenden Spiel höher als bei einem Buch oder einem... Kommt drauf an, aber ja.
Ja, das stimmt schon, aber es macht trotzdem für mich recht wenig Sinn, dass man überhaupt ein Teil eines Diskurses sein möchte, der einem fremd ist.
Genau, aber das ist ja... Ich würde nämlich gerne dein Argument nehmen, dir zustimmen und gleichzeitig widersprechen, es nämlich umdrehen und zu sagen, das ist nämlich genau der Punkt. Dadurch, dass die Leute so einen großen Aufwand haben und weil es so fern für sie ist, weil es nicht so quasi liegt so ein bisschen auf der Straße rum, da einen Zugang haben, wollen sie gar nicht erst am Diskurs teilnehmen und kaufen sich deswegen keine Konsole, weil sie eh schon außerhalb des Diskurses sind. Es ist überhaupt nicht zugänglich für sie, weil es diese Einstiegshürden gibt. Das ist nicht so, ich laufe mal in den Film mit, sondern...
Ja, aber inwiefern...
Außer ich spiele eine Runde Just Dance bei mir abends irgendwie, wenn ich eine Just Dance Party mache.
Inwiefern ist das dann relevant? Ja, ist für also ich Leute bin jetzt auch nicht in irgendwelchen geschichtlichen Diskursen über die frühe Neuzeit, aber die interessieren mich auch nicht. Wenn die mich interessieren würden, dann hätte ich mich da schon eingearbeitet.
Ja, aber das ist ja das Interessante.
Das ist so, das muss ist jeder Diskurs für jeden zugänglich sein, auch wenn eigentlich doch gar kein Grundinteresse offensichtlich am Medium besteht?
Aber ich würde ja kein normatives Argument draus machen, sondern die Frage, warum ist es für bestimmte Leute interessant und für welche ist es nicht interessant, diese Spiele zu lesen und dann quasi am Diskurs teilzunehmen.
Naja, weil halt Spielen für dich entweder interessant ist oder nicht. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass meine Mutter zu mir kommt und mich fragt, hey Natascha, weißt du eigentlich League of Legends? Zeig mal, wie das geht. Meine Mutter weiß nicht mal, wie man einen Computer anschaltet.
Ja, ist doch interessant.
Dafür kann meine Mutter super toll Spargel kochen. Das ist halt nicht... also sie kann auch andere Sachen wahnsinnig gut, nicht nur kochen, um das mal festzuhalten.
Ich finde es halt auf der Ebene interessant, genauso wie man danach fragt, warum geht jemand nicht ins Theater? Zum Beispiel auf bestimmten habituellen Dispositionen. Warum kauft sich jemand, obwohl er vielleicht gerade 1000 Euro gewonnen hat, keinen neuen geilen Konsolen-PC, was auch immer?
Ja, aber weil sich halt nicht jeder für alles interessiert. Wenn ich heute im Lotto gewinne, kaufe ich mir auch keinen Ferrari, weil ich habe kein Interesse daran.
Ja, aber ist ja interessant, warum sich wer für was interessiert. Dass sich nicht jeder für alles interessiert, ist ja klar.
Ja, ich
das
glaube,
ist die Ausgangsbasis unserer Diskussion.
Ich würde gerne mal so ein bisschen weggehen von der Perspektive, wer interessiert sich für was, okay. Sondern eher darauf hinweisen, dass ja eigentlich die Idee, die da irgendwo auch mitschwingt und die am Ende des Artikels ja auch relativ klar ausformuliert wird, ist ja die Idee einer Reduktion von Barrieren, also der Möglichkeit einer Inklusion, wo die Idee erstmal dahinter ist, dass es keine Rolle spielt, wie das Interesse gelagert ist, sondern zu versuchen, Diskurse grundsätzlich zu öffnen für verschiedene Personen.
Und dazu, Interesse zu wecken.
Ja, und da würde ich halt dann sagen, du kannst auch gerne erst nochmal was erwidern.
Oh, ist wie die Marvel-Diskussion. Man kann immer wieder so mit so einem Stock.
Macht Spaß, ne?
Oh ja.
Jetzt weiß ich, warum du das gemacht hast.
Also angenommen, keine Ahnung, jemand möchte jetzt in die Diskussion um ein spezielles Spiel einsteigen, kann das aber aus diversen Gründen nicht spielen, dann gibt es doch heutzutage auch so viele andere Möglichkeiten. Ich könnte mir zum Beispiel auch ein YouTube-Let's Play der ganzen Geschichte angucken und mich so dem Medium nähern, dem Stoff nähern und in die Diskussion seicht einsteigen, ohne mir jetzt einen Computer kaufen zu müssen. Also ja, deswegen klar. Weiß ich nicht.
Nee, ich sehe das auch so. Deshalb finde ich tatsächlich auch, dass nochmal Spiele sozusagen in der gegenwärtigen Zeit zugänglicher sind, als sie es je zuvor waren. Dazu gehören die ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben. Die Komfortfunktionen, die Spiele anbieten, Tutorials, Minimaps, Waypoints, all diese Geschichten. Auch solche Dinge wie beispielsweise Easy-Modes, Safe-Modes und so weiter, über die wir auch schon diskutiert haben in dem Schwere Spiele leicht gemacht, in der Schwere Spiele leicht gemacht Sendung. Und natürlich die abnehmende Hardware-Voraussetzung durch ohnehin schon vorhandene Geräte, die dann auch zum Spielen geeignet sind. Das betrifft ja nicht nur das Smartphone, das betrifft auch sowas wie ein Apple TV oder ein Fire TV Stick oder was. Ich weiß nicht, ob man darauf tatsächlich was spielen kann, aber ich würde jetzt mal annehmen, dass Spiele immer auf mehr und mehr Geräten tatsächlich auch laufen. Das sind dann halt nicht, es sind gar nicht unbedingt immer dieselben Diskurse. Weil natürlich irgendwie der Bereich E-Sports eine ganz andere diskursive Logik hat als der Bereich Farmville. Und deshalb finde ich tatsächlich, muss man das gar nicht unbedingt so vergleichen und gar nicht unbedingt so über Spiele als allgemein einen Gegenstand sprechen, sondern über verschiedene Teilbereiche der Spielkultur, meinethalben. Und dann ist es nämlich meines Erachtens nach vollkommen legitim, wenn gewisse Teilbereiche einfach höhere, ich sag mal, Affordances haben, also eine höhere Anforderung an das Lernen und die Auseinandersetzung stellen als andere. Es gibt dann ja, solange es hinreichend Angebote auch gibt und hinreichend interessante und gute Angebote, das wäre vielleicht eher die Kritik im Bereich des Mobile Games Sektors, dass es da so eine Verflachung gibt quasi, finde ich, sehe ich kein Problem darin, wenn gewisse Diskurse eine exklusive Dynamik haben.
Ist ja auch eine Frage, wie man selbst damit umgeht. Du hast ja schon das schöne Beispiel wie Journey angesprochen. Das ist ja nicht nur eine Frage des Spiels, sondern auch quasi von Spielern und Spielerinnen, die halt irgendwie sagen, hey, komm, ich zeig dir das mal und ich helfe dir dabei auch. Das ist so eher so eine Perspektive. Und das, was sie zum Beispiel auch noch abschließend sagt, als Zitat, denn was schwer oder eine Hürde ist, ist objektiv nicht messbar. Wer die eigene Spielerschaft nicht künstlich homogen halten möchte, muss sich auch damit auseinandersetzen, was Hürden für unterschiedliche Spielerinnen bedeuten. Zitat Ende. Sie ist halt vorher auch nochmal auf die Frage von Behinderung und Spiele eingegangen. Und ich finde die Frage, inwiefern man noch weitere Personen mit quasi in das Medium Spiel mit einlädt. Interessant, widersprechend würde ich ihr bei dem Punkt künstlich homogen. Ich halte die Spielegemeinschaft für mit die heterogenste Gruppe an Menschen, die es geben kann. Aufgrund der unterschiedlichen Formate auch.
Das wäre noch so ein Gegenpunkt. Ich würde da kurz auf diesen Gedanken der Barrierefreiheit, weil ich hatte ja jetzt auch gesagt und hatte Natascha ja auch beigepflichtet bei dem Aspekt, dass sozusagen Diskurse exklusiv sein können. Ich finde diese Frage insofern trotzdem wichtig, weil ich würde sagen, dass jetzt wenn ich jetzt ein Studio habe oder wenn ich jetzt Creative Director eines Titels bin, dann bin ich nicht in der Verantwortung, diesen Titel so zu entwerfen, dass er einer möglichst breiten Zielgruppe zugänglich ist. Ansonsten gäbe es auch keine irgendwelche abstrusen Kunstspiele oder irgendwelche krassen Herausforderungen. Ja. Das ist also nicht erforderlich. Ich bin nicht in der moralischen Verpflichtung, das zu machen. Das
ist auch nicht deine Aufgabe.
Genau, ich kann auch ein Spiel machen wie Get Over It beispielsweise. Ja, das mit dem Mann in dem Pott, der dann irgendwie sich mit so einer Spitzhacke da irgendwie über so einen Berg hangelt.
Ziemlich witzig.
Das ist wahnsinnig witzig, wahnsinnig frustrierend und so muss es auch dann sein. Also es ist quasi darauf ausgelegt und das ist okay. Zugleich aber natürlich finde ich die Auseinandersetzung mit der Frage wichtig, da sind wir wieder bei der Ethik, internen Ethikabteilung quasi, sich damit auseinanderzusetzen, welche Leute schließe ich aus und will ich das?
Ja, das wäre die Aufgabe der Ethikabteilung.
Genau, indem man dann zum Beispiel sagt, hey, wenn wir das so entwerfen, wie wir es jetzt quasi haben, dann bedeutet das, dass zum Beispiel Personen, die eine motorische Einschränkung haben, dieses Spiel nicht genießen können. Ist das okay? Wollen wir das? Sozusagen unsere Zielgruppe darauf zu beschränken? Oder ist es nicht eher unser Ziel, tatsächlich eine breitere Gruppe von Leuten anzusprechen? Weil dann müssen wir eventuell Abgrenzungen in Schwierigkeitsgraden machen oder einen Safe-Mode beziehungsweise Easy-Mode, das ermöglicht dann beispielsweise nicht zu sterben, wie in Celeste. Und das finde ich zum Beispiel auch toll und super. Es ist aber dann, würde ich sagen, eine Entscheidung, die in der Hand des Entwicklerstudios liegt, welches aber dennoch, ich würde sagen, man hat nicht die Verpflichtung, das einzubauen, man hat aber die Verpflichtung, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Liebe Leute, wenn euch...
League of Legends hat zum Beispiel einen speziellen Modus für Farbenblinde, den man einstellen kann.
Ja, das gibt's oft. Ja, Farbenblinde. Für Farbenblinde. Das macht auch Sinn. Ist auch tatsächlich oftmals dann was sogar strategisch genutzt wird, indem man dann das absichtlich einstellt, um Gegner besser identifizieren zu können. Wenn man zum Beispiel in Battlefield oder in Call of Duty einen kleinen Vorteil haben will, dann aktiviert man den Modus für Farbenblinde.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen sehr starkes Déjà-vu und habe das Gefühl, dass wir über diese Punkte schon sehr stark gesprochen haben.
Haben wir auch, ja.
Genau, deswegen würde ich eher diese Frage nochmal mit dem Diskurs aufmachen und der Inklusivität einfach auf der Ebene von wer kennt eigentlich Spiele. Spannend finde ich es halt spätestens ab dem Punkt, wo zum Beispiel Politiker bestimmte Aussagen treffen oder Entscheidungen treffen, die zum Beispiel auch auf Indizierung von Spielen und ähnliches oder auch einfach der allgemeinen Wahrnehmung von Spielen sich auswirken, weil das hat ja durchaus was damit zu tun, ob ich quasi selbst diese Erfahrung gemacht habe oder nicht, weil das ist ja oft so ein, ich spiele nicht, gehen Sie ganz schnell weg damit.
So eine Ablehnungshaltung auch, ja. Mhm.
Ja, der DFB-Präsident, der zum Beispiel ja durchaus Pong kannte, aber dann zum Beispiel gesagt hat, hier FIFA finde ich trotzdem doof.
Sollen wir die Sache beschließen und den lieben Leuten da draußen, die uns allwöchentlich lauschen, die Möglichkeit geben, uns in den Kommentaren ihre Position mitzuteilen?
Ja.
Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gerne. Ihr findet einen Steady-Button auf pixeldiskurs.de, einen Unterstützt-uns-Button, so heißt er, glaube ich. Da könnt ihr uns für einen kleinen monatlichen Betrag unterstützen und die Mikrofone am Laufen halten. Selbstverständlich könnt ihr uns auch auf Apple Podcasts und auf Spotify abonnieren, bewerten und rezensieren. Und natürlich könnt ihr uns Kommentare schreiben auf pixeldiskurs.de, gerne auch per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr uns einfach so flott mal eben so mit einem kleinen Mausklick unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr diese Folge auf Facebook oder auf Twitter teilt. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.